Alles bla 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 ist das.
Was ihr euch immer alle einbildet, was ihr alles, was für ein Fußball wir in Deutschland spielen müssen.
Ah ja, und da kommt er. Der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute, den Routinier sich da, Ginzel und Neuzugang, Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt.
Schneider! Ja! 5 Sekunden auf dem Platz, 5 Sekunden!
Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
Begrüßt euch an diesem Osterwochenende im Jahre 2021 am 4. April zu Folge 68 Doppelspitze. Zum ersten Mal seit langer, langer Zeit in Präsenz beider Menschen, die diesen Podcast moderieren, nebeneinander. Henning, grüß dich.
Ich grüße dich, Leon. Ich grüße euch alle da draußen an den mobilen und immobilen Empfangsgeräten. Es ist Ostersonntag, Auferstehungszeit und auch wir sind auferstanden als, ja, als Podcast-Duo.
Richtig.
Und ich würde sagen, wir machen jetzt zum zweiten Mal erst Podcast, so wie Podcast eigentlich geschaffen wurde.
Das ist Wahnsinn. Ich kann dich sehen, ich kann dich anfassen, ich kann dich riechen. Letzteres wird gerade von einem Odeur von Dr. Pepper übertüncht, die Henning auch natürlich die Dose passend zum Intro erstmal aufgemacht hat, so wie es sich gehört hat. Ist ein bisschen aus der Übung, das ist klar. Ja, ihr fragt euch natürlich, wie sind wir in diesen Zeiten, wie kommt es, dass wir plötzlich hier an einem Ort aufnehmen? Naja, das liegt daran, wir haben die Testmöglichkeiten genutzt, die der Berliner Senat uns zur Verfügung stellt. Einmal in der Woche darf man sich ja kostenlos testen lassen. Das
Grüße.
Haben wir gemacht. Richtig, das hat sehr gut funktioniert, muss man sagen.
Wirklich, ja.
Also wir waren im Testzentrum Ost. Es sah auch ein bisschen ostig aus alles, aber es war sehr gut organisiert, da kann man nichts gegen sagen. Kurz online registriert, QR-Code gehabt, reingegangen und dann drin den Testabstrich gemacht und innerhalb von, 20 Minuten oder so hatten wir das Ergebnis beide negativ, sonst würden wir nicht sitzen.
Ja, das war schön, das ist so eine alte Schulaula gewesen.
Ist eine alte Schulaula gewesen, ja.
Bestimmt auch Leute, die da jetzt drumherum wohnen, die da Abitur oder irgendeinen Schulabschluss gemacht haben und da jetzt in ihrer alten Aula sich dann testen lassen gegen das neuartige Coronavirus.
Oder vielleicht auch ein Musical aufgeführt oder so. So wie wir damals.
Ja.
Ja. Ja, genau, und stimmt. Ich habe mich gefragt, ob die denn, ist die normalerweise noch im Betrieb oder jetzt einfach sowieso nicht mehr? Oder ist es eine alte Schule?
Das mit den Schulen ist ja auch ein Hin und Her, ob die jetzt geöffnet sind, geschlossen. Also ich nehme an, die Aula ist nicht so, obwohl vielleicht jetzt gerade gebraucht, wenn du eine Klassenarbeit schreibst mit 10 Leuten, da brauchst du ja quasi eine Aula, um die hinzusetzen.
Das stimmt. Ja, und wir können hier noch ganz entspannt reden eigentlich, aber im Hintergrund läuft schon das, worauf wir hier hingefiebert haben und weswegen wir uns auch vor allen Dingen getroffen haben, um das nämlich zusammen zu gucken. Es ist das Berliner Stadtderby. Union Berlin empfängt Hertha BSC und unsere Sympathien sind klar verteilt. Das ist natürlich klar. Unser Herz schlägt natürlich für die Hertha, unser Fanherz. Aber wir freuen uns einfach auf diesen... Ist es der Abschluss des Spieltages? Ja, ne? Es ist der Abschluss des 27. Spieltages.
Ja, die 9. Partie und damit der Abschluss, ja.
Sehr schön. Das wird heute natürlich unser Hauptthema sein, das läuft im Hintergrund. Wir werden es natürlich begleiten, nicht nonstop kommentieren, aber durchaus natürlich auf das Spiel eingehen, auf den Spielverlauf eingehen. Und ansonsten werden wir den 27. Bundesligaspieltag, wie ihr es von uns gewohnt seid, in aller fachlicher Kompetenz analysieren. Ist ja auch einiges mal wieder passiert, tabellarisch. Es sind Vorentscheidungen gefallen, die... vor allen Dingen oben in der Tabelle für, ja, Langeweile würde ich jetzt nicht sagen, aber durchaus für ein paar Vorentscheidungen gesorgt haben. Und das werden wir besprechen. Die Bayern ziehen weg, 7 Punkte jetzt vor Leipzig und auch Frankfurt zieht weg, so ein bisschen 7 Punkte vor Dortmund. Champions League Platz 4 rückt in weite Ferne. Das werden wir natürlich analysieren. Und die Nationalmannschaft, die uns erst so beglückt hat und dann ist ihnen wieder in den Rücken gefallen gegen Nordmazedonien, verlieren sie dann plötzlich wieder mit 1-2. Wahnsinn. Auch das werden wir natürlich kurz besprechen. Jetzt im Hintergrund Anpfiff, gleich mal ein Fehlpass von der Hertha. Das geht ja gut los.
Ist auch so ein Trend, dass man den Anstoß nach hinten spielt und dann sofort einen langen Ball nach vorne spielt, um so einen Überraschungseffekt hinzukriegen. Aber meistens geht er entweder ins Tor aus oder wie jetzt hier ins Seiten aus. Also es hat noch nie so richtig funktioniert, was da der Plan dahinter ist.
Zumal du ja auch jetzt, seit auch schon wieder ein bisschen länger her, aber den Anstoß ja auch nach hinten ausführen darfst. Also nicht mehr nach vorne, sondern zu deinem eigenen Teammitglied, das hinten spielen kannst. Und es geht hier ganz schön rasant los, muss man sagen. Man sieht, Union hatte Bock. Die wollen die 1-3 Hinspielniederlage im Olympiastadion wettmachen, glaube ich. Und ansonsten, Hertha, Spieltag lief ganz gut für uns. Die Konkurrenz unten hat entweder sich selbst, entweder die Punkte sich gegenseitig weggenommen oder einfach verloren. Und da ist ein Feuerwerk in Köpenick schon zu sehen. Die Jungs, die Fans von der alten Försterei haben sich wahrscheinlich wieder im Wald versteckt und zünden da schon einiges wieder ab. Ja, oh Gott, und da ist gleich die erste richtig dicke Chance für Union durch Kruse, war das? Nee, Prömel.
Ja, Sascha Prömel und Riesenparade Schwolo. Ist ja auch ein Thema, das man ansprechen kann.
Richtig. An dieser Gelegenheit. Personelle Veränderung gibt es bei der Hertha. Schwolo im Tor. Ja, stand angeschlagen unter der Woche auch, aber da war anscheinend schon vorher abgepfiffen, weil es gibt keine Ecke.
Okay.
Trotzdem gute Chance, würde ich sagen. Und Torunariga zurück in der Startelf. Jordan Torunariga.
Ja, Schwolo hat ja ein bisschen da unter die Dardai-Räder gekommen. Der Dardai-Zug ist über ihn. Ja, krass, wie das da.
Was ist da los, ey? Mal ganz kurz vor, also da wird ein Feuerzeug gezündet, das sah aber so aus, wäre das einfach schon geplant da hingestellt worden.
Ja, wirklich, das ist im Stadion, ans Stadion rangebaut. Aber das Stadion in Köpenick ist ja auch von den Fans gebaut.
Ja,
da haben die wahrscheinlich damals schon.
So eine Feuerwerkvorrichtung eingebaut.
Ja, die natürlich auch von den Fans dann bedient wird. Also nur weil das da am Stadion hängt, heißt das nicht, dass das jetzt von den Verantwortlichen des Vereins übrigens stammen muss.
Ja. Ja, du warst stehen geblieben bei Schwolo, der unter die Räder gekommen ist bei Pal Dardai.
Ja, der Dardai-Zug, der ja wieder einen Zug gehalten hat, als er der neue Trainer, also neuer alter Trainer wurde, und da war plötzlich dann auch Jahrstein zurück im Tor. Ja. Und Schwolo, der ja extra aus Freiburg angereist war, hat dann plötzlich auf der Bank gesessen. Und das ist jetzt anscheinend wieder anders.
Ja. Naja, also ja, Jahrstein angeschlagen. Also, ich habe auch gelesen, unter der Woche Dardai sagt, Schwolo gehört die Zukunft. Aber ich glaube, jetzt in der Situation wollte er erstmal auf den erfahrenen Rune Jahrstein zurückgreifen.
Ja.
Ansonsten Hertha, das haben wir auch noch gar nicht besprochen, weil wir die Folge war so ein bisschen verschoben davor, hat ja gewonnen gegen Leverkusen. Ein Big Point mit einem sagenhaften 3:0. Das war man gar nicht mehr gewohnt, dass man so deutlich gewinnen kann.
Wir haben es ja quasi in der Folge angekündigt. Ich habe ja einen längeren, stimmt, unverständlichen Exkurs auf die letzte Saison gehalten und das damit quasi vorweggenommen. Also war schon Teil des Podcasts.
Das war diese Gladbach-Rechnung, ne? Wenn sie das sozusagen, dass wir immer so spielen, dass Gladbach profitiert. Und das stimmt ja auch sogar in dem Fall.
Ja. Das ist einfach, da ist eine innere Verbindung zu Gladbach. Ist das vielleicht auch durch diesen Podcast, der wurde ja lange Zeit
von einem Gladbach-Fan mit moderiert.
Ja.
Der jetzt auch sehr harte Zeiten durchlebt, glaube ich. Ja. Jetzt ein bisschen bessere wieder, weil faul gegen Guendouzi, wird hoffentlich gepfiffen. Ja. Das stimmt, vielleicht ist da diese Aura einfach dann da.
Ja,
diese unsichtbare, das unsichtbare Band.
Ja, ganz bisschen auch im Gladbach-Podcast.
Ja. Henning, sollen wir anstoßen?
Ja.
Das wird jetzt kein Geräusch machen. Naja, ein kleines.
Vielleicht ein bisschen, schneiden wir raus.
Weil ich hab Flasche und du hast eine Dose, beide trinken Cola.
Ja. Aber die Cola-Dose ist geformt, also nicht geformt, die ist natürlich geformt wie eine Cola-Dose. Es wäre sonst blöd, weil die hat quasi den Look eines Footballs, eines American Footballs.
Das ist
Footballs.
Ja witzig, Mensch. Das ist ja lustig.
Wäre die jetzt geformt wie ein American Football, hätte ich große Probleme, sie hinzustellen.
Ja, das wäre schwierig. Da müsstest du die ganze Zeit in der Hand halten.
Ja.
Obwohl die Profis können das bestimmt auch so hinstellen, dass es steht.
Bestimmt, ja. Aber ich kann so ein Ding nicht mal werfen.
Das haben wir früher im Sportunterricht, ja, ab und zu war da auch mal so ein Football im Spiel, einfach irgendwie, als es so aufkam. Es gab ja immer so eine Trendphase Football und dann haben das so die coolen Sportlehrer hatten das dann irgendwie im Programm und dann hat man damit geworfen, aber man hat das nie so richtig verstanden, fand ich.
Ja.
Auch den Reiz nicht. Ich habe dort, bis heute verstehe ich Football, finde ich, ja, nee, weiß ich nicht, ist nicht meine Sportart.
Ich habe mich da langsam reingegroovt, aber es ist schon sehr anders als die europäischen Sportarten so.
Wird auch sau oft unterbrochen, oder? Ich meine, ja. Es gibt mehr Pausen als Spielfluss.
Ja.
Ist halt super taktisch.
Auf jeden Fall. Du hast, die spielen auch dauernd, die haben so einen Mundschutz drin natürlich, damit nicht alle Zähne nach 2 Monaten Spielzeit raus sind. Und damit spielen die immer auch so rum. Es gibt ganz viele so Wartemanierismen, finde ich, im Football. Also die haben so richtig, also die nehmen den, also die Hände sind gar nicht im Einsatz und die nehmen den so raus, den Mundschutz, und spielen dann damit so rum, mit der Zunge quasi, und tun ihn dann wieder rein, ohne eine Hand zu brauchen. Das ist auch eine große Kunst.
Ja.
Der Ball ist da im Köpenicker Strafraum.
Ja, hat da gute Kombination gehabt. Ja, wollen wir diesen Exkurs vielleicht auch nicht weiter ausführen, weil das ist ein bisschen eklig vielleicht auch mit so Mundstücken. Hier vor mir steht noch eine Pizza. Muss man auch kurz erwähnen. Wir haben es mal wieder so getimt, dass wir kurz vor Anpfiff hier noch Hunger bekommen haben. Daraufhin bin ich im Schweiße meines Angesichts noch runtergefahren wieder zur Frankfurter Allee und hab im, wie heißt das Ding?
Das heißt Salami Social Club.
Danke. Wir werden dafür nicht bezahlt.
Nee.
Aber da haben wir noch eine Pizza uns geholt, ein paar Slices zusammengestellt.
Das ist sehr witzig, weil es gibt ja den Salami Social Club, SSC, und es gibt so einen Neapolitaner. Das ist quasi ein SSC Neapel.
Ah.
Das passt wahnsinnig gut.
Und in Neapel wurde ja auch die Pizza erfunden.
Ja. Das stimmt.
Ich habe jetzt, da können wir vielleicht kurz mal anknüpfen, das Spiel gibt nämlich noch gar nicht so viel her, da werden wir gleich ein bisschen drauf eingehen, aber noch, lass uns erstmal alles abhandeln, was wir uns jetzt sagen wollten schon lange und jetzt sehen wir uns ja wieder von Angesicht zu Angesicht.
Ja.
Nee, ich habe am Karfreitag eine Pizza selber gemacht, zum ersten Mal, glaube ich, überhaupt einen Teig auch selber gemacht und
ach,
so.
Ach, krass.
Und die ist echt gut geworden. Also, ich sag mal, ausbaufähig, was so die Fluffigkeit und so die Crunchigkeit angeht.
Ja.
Aber grundsätzlich geil. Auch der Belag war, ich habe mit Büffelmozzarella und so gearbeitet, also war sehr, sehr, sehr gute, hochwertige Qualität natürlich, ne?
Ja.
Wie man es von mir gewohnt ist. Aber so der Teig selbst war mir ein bisschen zu teigig. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube schon. Ja.
Aber sonst gut. Und
hast du,
ja.
Es gibt ja die
dicke Chance für Union. Schöner Fernschuss. Schwolo hat ihn aber.
Aber der Ball ist noch bei Union.
Ist noch heiß, kommt wieder in den Strafraum reingeflogen.
Ja, das
war aus gewesen.
Ja.
Ja. Abstoß für die Hertha. Nach bisher gespielten 7 Minuten ausgeglichenes Spiel, vielleicht kann man das kurz sagen.
Ja.
Chancen eher auf Unioner Seite aktuell, aber beide Male Schwolo da, bei dem einmal war es wohl abseits und jetzt Schuss von Kruse, aber Schwolo ist in der Ecke unten links. Ja, Henning, du wolltest irgendwas fragen zur Pizza.
Gibt es da nicht zwei Lager, die einen die Eier in den Teig machen, die anderen die es nicht tun?
Eier!
Ja.
Wir brauchen Eier. in dem Fall habe ich ohne Eier gearbeitet.
Ist, glaube ich, auch klassisch.
Ich habe da stattdessen die Eierration habe ich mir dann beim Tiramisu wieder reingeholt. Ich habe noch ein Tiramisu gemacht, das ist der Wahnsinn. Hast du schon mal ein Tiramisu selber gemacht?
Nein.
Da kommen wirklich, also laut Rezept sollten da 5 Eier rein. Ich habe dann rund reduziert schon auf 3 oder 4. Und du arbeitest ja wirklich mit rohen Eiern dann auch. Die werden ja nicht eben gebacken oder so, sondern du machst ja wirklich deine Eiermasse mit Mascarpone und Eigelb. Und dann schlägst du das Eiweiß wieder so ähnlich wie beim Makronen machen, schlägst das Eiweiß ein bisschen steif und dann machst du es drunter und dann hast du so eine Masse. Und das ist dann die Masse.
Ja, ach krass.
Und da kommt wirklich einfach nur Eierzucker, Mascarpone und dann diese Löffelbiskuits. Und halt ein bisschen Alkohol noch rein, also ein bisschen
Weinbrand. Tötet dann alles ab, was da drin sein könnte.
Ja, genau. Ja, nee, aber den Teig ohne, also den Pizzateig ohne Eier.
Ich habe das große Tiramisu-Problem, dass ich keinen Kaffee mag.
Ach genau, ein Kaffee kommt natürlich auch noch rein. Ja.
Und deswegen ist Tiramisu nicht
du magst keinen Kaffee, deswegen die Cola.
Deswegen die Cola.
Als Koffeinersatz.
Ja.
Okay. Ja, meine Damen und Herren, da haben wir das abgehandelt, würde ich sagen, die kulinarischen Highlights.
Was war drauf auf der Pizza?
Also ach so.
Quasi
ich habe eine Hälfte belegt mit nur klassisch quasi Margarita mit Büffelmozzarella.
Mhm.
Und die andere habe ich mit so ein bisschen Romana, heißt das, glaube ich. Es war eher so ein kreativer Mix von mir selber. Mit Sardinen, Oliven und auch Mozzarella einfach. Also Büffelmozzarella. War auch gut. Hat sehr gut geschmeckt.
Sind Sardinen diese kleinen Fischchen?
Ja. Eigentlich macht man, glaube ich, Sardellen drauf, aber ich verstehe den Unterschied immer nicht. Ich glaube, das. Und Tor für Union. Starker Fernschuss, zweiter, der jetzt auch genau in die gleiche Ecke wieder geht. Stark gemacht, Andrich. Der im Hinspiel noch mit Rot runtergeflogen ist und jetzt hier Union in Führung schießt. Die Wiedergutmachung sozusagen, oder? Der ist doch im Hinspiel runtergeflogen mit Rot,
ja,
ne?
Ja, der Ex-Hertaner.
Scheiße.
Robert Andrich.
10 Minuten gespielt, Union führt. Hatten auch ein bisschen mehr vom Spiel, muss man sagen. Sind sehr aggressiv raufgegangen.
Ja, vor allem diese Bälle. Das
präsent gewesen, ja.
Bisher halt nicht so todesgefährlich, aber der war jetzt.
Ja, Abpraller, genau. Und dann zweiter Ball, relativ direkt genommen. Stark gemacht. Platziert, den kannst du nicht halten. Vom Strafraum-Eck quasi geschossen von der Strafraumkante. Mit links abgezogen, unten drinne. Aber auch ein bisschen schlampig wieder verteidigt, ne? Guendouzi kommt auch den einen Schritt zu spät, da muss er vielleicht auch sich ein bisschen besser positionieren. Jetzt wird's richtig schwer.
Ja.
Für Hertha. Liegt hier hinten nach 10 Minuten.
Aber im Hinspiel hat er nicht auch Union geführt?
Ja, und dann gab's eine rote Karte von Andrich.
Ja.
So war das. Und dann haben wir das, Elfmeter, dann haben wir das Ding noch gedreht. Aber ja gut, das Gute ist, ein frühes Gegentor heißt ja auch immer, dass noch genug Zeit bleibt, das auszugleichen.
Ja, das stimmt. Du bist ja auch das Fail Fast, ist ja hier in der agilen Management-Theorie, dass man lieber Fehler so früh wie möglich, wenn man noch nicht so viele Ressourcen reingesetzt hat in das Projekt, und dann den Fehler machen und sofort wissen, dass man es anders und besser machen muss. Und das hat die Hertha jetzt sehr beherzigt, vielleicht ein bisschen zu sehr.
Finde ich krass, dass es schon das 5. Saisontor von Andrich ist.
Ja.
Gar nicht so wenig. Der ist, finde ich, gar nicht so auf dem Schirm immer. Naja, ja, das ist also jetzt die Ausgangsposition. Wir steigen also jetzt mal richtig ein in die Folge. Hertha liegt also hinten schon mal. Sehr gut. Ja, ansonsten ist, man muss es so sagen, wahrscheinlich eine Meisterschaftsvorentscheidung gefallen, denn Spitzenspiel in Leipzig geht an die Bayern. Ganz knapp gewinnen sie 1-0 in Sachsen und sind jetzt auf 7 Punkte weg. Henning, das war's, oder?
Ja, es sind noch 7 Spiele über und 7 Punkte. Und es ist natürlich, wenn man jetzt den direkten Vergleich dann nicht gewinnt, rückt das in deutliche Ferne die Vorstellung, dass man diese 7 Punkte jetzt noch so aufholt, dass die Bayern jetzt noch 3-mal stolpern oder 4-mal. Also, ich glaube schon. Ich würde sagen, der FC Bayern ist deutscher Meister.
Oh, das ist jetzt schon die Glückwunschbekundung. Ja. Ist, die werden sie noch nicht angenehm, das Telegramm.
Ja, fail fast, gratulier even faster.
Ah, und hier Union schon wieder im Strafraum. Oh, Alter, Lattenkracher
und Nachschuss.
Alter, ey, Leute, mal ein bisschen Konzentration jetzt, ne? Danke. Was ist das da? Im Strafraum überhaupt keine Sortierung. Da rutscht der weg, ja. Stark. Gut, das kann passieren. Nee, war nicht stark, oder? Doch, war stark. Ja, stark. Und dann Sefuig mit einer richtig schlechten Kopfballabwehr und dann wieder ein guter Schuss.
Boah.
Aus guten,
auch lucky, dass er den Nachschuss dann nicht in den Winkel ballert. Der ist ja völlig frei.
Richtig starker Schuss. Ja, den Nachschuss darf man machen. Ja, Union hier.
Die haben Bock.
Ja, die haben
Bock. Die haben vielleicht doch mehr Bock auf die Conference League, als Kruse das so nach außen getragen hat.
Ja, das stimmt. Ja, genau, die Bayern. Du sagst, beglückwünscht schon zur Meisterschaft. Ich würde auch fast sagen, das Ding ist durch. Ich kann es mir nicht anders. Es sei denn, die lassen noch so ein bisschen wieder federn, wenn es dann in den engen Terminkalender geht mit Champions League und so. Dann könnte vielleicht nochmal so ein Unentschieden sein, aber es reicht ja dann auch nicht. Also selbst wenn sie einen Unentschieden spielen, dann sind es 5 Punkte, wenn Leipzig gewinnt. Die müssen aber auch erstmal alles gewinnen.
Ja.
Also insofern mal abwarten, was da noch geht, aber ich glaube eher nicht. Ich glaube, das Ding ist durch. Und ja.
Ich denke auch, Leipzig kann den 2. Platz, der ist ja relativ solide auch und das ist ja auch ein großer Erfolg. Und dann können sie nächstes Jahr vielleicht nochmal angreifen auf die Meisterschaft. Zwei Randnotizen am Spiel. Bayern ohne Lewandowski, der verletzt aus der Länderspielpause zurückgekommen ist und nicht fit war.
Ja.
Sie fragen, ob der Gerd-Müller-Rekord, die 40 Tore, da noch, ob er die noch gefährden kann. Das sah ja eigentlich sehr gut aus, weil er zuletzt doch immer eigentlich 2-3 Tore gemacht hat. Und ist die Frage, wie lange jetzt fehlt, wann er wiederkommt.
Er plant ja mit 2 Wochen Pause nur. Das wäre natürlich ganz gut. So, Hertha jetzt bleibt mit einer Kontersituation. Cordoba macht den Ball ein bisschen zu spät fest im Mittelfeld. Guendouzi hat ein bisschen Platz, geht links raus auf Mittelstädt. Mittelstädt wieder in die Mitte. Guendouzi, jetzt haben sie sich sortiert. Konterchance ist erstmal dahin. Ja.
Und dann die Leipziger in fast allen Werten den Bayern überlegen. Also sowohl die Anzahl der Pässe, Passquote, Ballbesitz.
Hat noch mehr Chancen, oder? Mehr zwingende.
Auch deutlich mehr Torchancen. Torschüsse auch mehr zwingende Chancen. Und trotzdem kriegt Bayern da dieses eine Tor. Also Kimmich aus dem Mittelfeld spielt diesen genialen hohen Ball, der auch gegen Island ja auch das 1-0 eingeleitet hat, so in den Strafraum rein. Da steht dann Müller, macht eine gute Bewegung, legt ihn zurück auf Goretzka und der bolzt das Ding rein. Auch ein schönes Tor, so ein klassisches Bayern-Tor. Und das sind ja auch die Tore, auf die man sich jetzt, Thomas Müller muss man gucken, aber auch in der Nationalmannschaft freuen kann, wenn da Sané, Kimmich, Goretzka sich da ein bisschen einspielen. Dann gewinnt man vielleicht auch gegen Nordmazedonien mal.
Ja. Man sagt dann immer so schön im Stil einer Spitzenmannschaft, ne? Wenn du dann selber nicht so die riesen Chancen hast, sondern nur 1, 2, 3 und die dann aber machst und das Spiel dann für dich entscheidest und dann muss man den da wohl auch den Hut vorziehen und sagen, okay, haben sie dann verdient die Meisterschaft am Ende? Gut, wenn sie solche Spiele gewinnen. So.
Ja.
Vielleicht haben sie gestern nicht verdient gewonnen, aber
sie haben gewonnen.
Sie haben gewonnen. Und da machen wir dann vielleicht da mal einen Haken dran. Also 7 Punkte sind jetzt auf die Bayern. Und dahinter, hinter den beiden, kommt dann ja schon Wolfsburg, die uns einen Gefallen getan haben, wobei, das nutzen wir jetzt auch gerade nicht so wirklich aus, aber Köln geschlagen haben mit 1-0. Und auch nicht unbedingt super souverän. Kölner schon gar nicht so schlecht drauf, haben auch ein paar Chancen gehabt und so. Sogar in der ersten Halbzeit besser als Wolfsburg, fand ich. Und dann trotzdem aber am Ende verloren. ist jetzt auch gar nicht viel passiert sonst. Also
ja, Wolfsburg ganz ähnlich wie die Bayern. Also auch so ein Spiel, das man nicht gewinnen muss. Und wenn man es aber dann gewinnt und das auch häufiger in der Saison, dann spielt man halt ganz oben mit. Und Wolfsburg ist jetzt keines der Teams, die man auf Platz 3 gesetzt hätte in dieser Kicker-Stecktabelle. Die ist ja immer, gibt es die eigentlich noch? Das ist schon lange nicht mehr. Das ist ein Relikt aus meiner Jugend. Ah,
gibt es auf jeden Fall.
Ja, natürlich. Und das sind Sachen, die gibt man einfach nicht auf als USP.
Ja, und weißt du, das sind so, Entschuldigung, dass ich da kurz unterbreche, aber das sind so Leute so in den 60ern, sag ich jetzt mal so, die dann auch so einen alten Mercedes fahren, wo hinten noch so ein Hut auf der Ablage liegt. Ja. Die benutzen diese Kicker-Stecktabelle und Kevin Schulte. Der hatte das auch immer. Der auch immer sehr gepflegt.
Ja. Ich hatte das auch in der Jugend.
Oh, faul, gelb.
Aber mindestens gelb.
Das muss gelb geben. Gibst du mal gelb vielleicht?
Hallo? Ich glaube, der hat die Karten vergessen in der Kabine.
Digi, das war auf jeden Fall faul. Ja, danke, da gibt es auch noch gelb.
Ah, sehr schön.
An der Strafumkante. Schöne Freistoßsituation jetzt für die Hertha. Ja, da wirklich. Könnte ja mal ein Türchen draus passieren, ne? Cordoba ist da nämlich fast durch und dann kommt die Gerätsche und das ist gelb. Ja, ja. Ganz klar.
Hat ja Glück, dass da noch Kollegen stehen. Ansonsten ist das auch dunkelgelb.
Ja, wollen wir nicht übertreiben. Aber ist auf jeden Fall ein faul.
Ja.
Cordoba fordert auch gleich gelb.
Im Aufstehen na, schon die Karte gefordert. Ist eigentlich auch gelb. Genau genommen.
Sehr schön. Ja.
Genau, in der Kicker-Stecktabelle hätte man Wolfsburg ja, nicht vor auf der Saison nicht auf die 3 gesteckt.
Da waren wir stehen geblieben.
Und das liegt halt auch daran, dass sie solche Spiele jetzt gegen Köln dann gewinnen am Ende mit 1-0. Wobei die Kölner einfach eine ganz gute erste Halbzeit gespielt haben. Und in der zweiten haben sie gedacht, dann geht das vielleicht 0-0 aus und wir holen hier beim dritten einen Punkt. Und das reicht uns. Und dann haben die Kölner noch zugeschlagen.
Jetzt warten wir mal kurz
den Freistoß hier Wolfsburger.
So, ja.
Also Wolfsburg gewinnt 1-0. Ein mäßiges Spiel.
Freistoß-Situation für Hertha, 20 Meter vom Tor.
Der Kunja steht da.
Kunja und
Lugobakio. Kunja
macht den und abgefälscht. Knapp Ecke. Vorbei. Ecke. Der wäre gut gekommen, ja. Aber
auch so halb hoch. Also ich glaube, wäre ein Torwartball gewesen.
Übrigens, der neueste Schrei auf dem Freistoßmarkt ist ja, dass man jetzt hinter die eigene Mauer immer noch einen Spieler legt,
ja.
Um sozusagen so Flachschüsse zu verhindern. Das war jetzt in dem Fall gerade nicht so. Der hätte vielleicht einfach mal flach abziehen können. Ecke kommt, verlängert in die Mitte, Guendouzi, Strafraumkante, könnte schießen, macht's nicht, liegt nochmal, versucht rechts rauszugeben. Der kommt über Umwege doch noch an zu Kunde, nochmal Ecke. Hertha jetzt mal so ein bisschen in der Drangphase hier. Und ich würde sagen, die warten wir noch kurz ab die Ecke und dann gehen wir weiter zum nächsten Topspiel des Spieltages, so Dortmund-Frankfurt, wo ja auch einiges passiert ist. Ja, die Ecke ist grottig, aber er bekommt nochmal eine Chance. Dritte Ecke jetzt in Folge für Hertha. Kunja schnappt sich nochmal den Ball, vielleicht auch jemand anderen mal schießen lassen, wenn die nicht so gut kommen. Kleiner Tipp von mir.
Ja.
Die kommt ein bisschen besser, die kommt sogar relativ gut.
Auf die Latte.
Auf die Latte von Jordan Turunariga. Schöner Kopfball, gut platziert vor allen Dingen, gar nicht mal so hart.
Ja.
Und Lute fliegt da gar nicht so wirklich, sondern guckt den sozusagen an die Latte.
Und ist sogar satt auf die Latte, also nicht mehr so auf das hintere Ende, sondern...
Der wäre richtig schön reingefallen eigentlich. Schade, gute Chance für Hertha.
Ja, ein bisschen die Flugkurve wie beim Eigentor von Nico Schulz, ja auch ein Ex-Herthaner, der für Borussia Dortmund...
Schöne Überleitung, Henning.
Ja, wirklich. Ja. Halb geplant, vielleicht Viertel geplant. Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Ich habe ja diesen Spieltag so ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Augenzwinkern ist jetzt nicht die Geste des Podcasts unbedingt, aber habe ich das genannt, den Spieltag der Nachbarschaftsduelle. Weil es hat der Erste gegen den Zweiten gespielt, der Vierte gegen den Fünften, der Elfte gegen den Zwölften, zumindest nach dem Spieltag. Die waren es nicht vor dem Spieltag. Das ist dann der Hoffenheim-Augsburg. Sind nach dem Spieltag jetzt Nachbarn. Und natürlich Berlin gegen Berlin. Ist jetzt nicht wirklich tabellarisch Nachbarschaft, aber das ist nun mal wirklich Nachbarschaft. Räumlich.
Das ist aber sehr zurechtgebogen hier, dieser inoffizielle Titel, über den wir nochmal reden müssen dann. Ja. Aber okay, ich drücke mal ein Auge zu.
Ja. Und eines dieser Nachbarschaftsduelle war eben Platz 4 gegen Platz 5, Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Und da ging es um nicht weniger als die Vorentscheidung, Fragezeichen, im Kampf um Platz 4, um die Champions League. Und da mussten die Dortmunder einen herben Klatscher hinnehmen, einen herben Rückschlag, sagt man.
Ja, und zwar haben sie verloren durch unter anderem ein Eigentor von Nico Schulz, aber auch durch einen wieder hervorragend aufspielenden Kostic und einen wieder treffenden Silva, der wirklich die Saison seines Lebens spielt und jetzt auch Haaland überholt hat in der Torjägerliste. Und insgesamt Frankfurt mit dem reiferen Auftritt, und das ist natürlich ein Big Point. Und es ist natürlich auch die Frage, also Emre Can hat danach gesagt, ja, ich habe keinen Bock, irgendwie jetzt spielen wir hier wahrscheinlich Champions League und so, ich habe keinen Bock auf UEFA Cup und so, wo ich dann auch denke, ja, Emre, dann mach halt aber auch auf dem Spielfeld auch mal alles dafür, dass du eben nicht verlierst. Das eine Tor wurde ja über seine Seite sogar eingeleitet. Und dann immer sich dahin zu stellen, zu sagen und so rumzujammern, so, ja, es ist alles so doof und wir schaffen das jetzt nicht. Ja, dann musst du aber auf dem Platz auch mal liefern. Und das ist bei Dortmund immer so ein Problem, dass sie, weiß ich nicht, auch so in diesen entscheidenden Spielen manchmal dann auch nicht zu Potte kommen.
Ja, am Mikro danach stärker als auf dem Platz. Ja. Häufig, ja.
So ungefähr. Und sie haben sich eigentlich wieder gefangen, auch mit Terzic und so, ne? Weil ja alles lief, alles ganz gut. Aber wenn du dieses Spiel halt nicht gewinnst, dann hast du es ja auch letztendlich nicht verdient, in die Champions League zu gehen.
Ja, das stimmt. Und das sind ja genau diese 6-Punkte-Spiele, an denen man so viel dafür sorgen kann. Ich meine, es hätten mit einem Sieg wären es 4 Punkte gewesen, Abstand. Oder?
Ja, und jetzt sind es 7.
Jetzt sind es 7, ja. Genau. Und das mit 4 Punkten wäre alles möglich gewesen, weil Frankfurt hat ja auch noch ein Restprogramm und die werden wahrscheinlich auch nicht alles gewinnen. Und da muss man immer noch genug quasi hoffen auf Schützenhilfe. Aber jetzt, wenn man so ein Spiel verliert, dann kann es immer noch klappen, aber ja, dann liegt es halt umso weniger an einem selbst. Und ich finde auch mental, glaube ich, wäre das sehr wichtig gewesen für die Dortmunder, das zu gewinnen, um quasi zu sagen, wir haben alles getan, was in unserer Kraft stand und man kann jetzt das Restprogramm noch gewinnen. Aber ich glaube, mental ist das ein enormer Rückschlag. Und selbst wenn es noch klappen sollte, hat man nicht so das Gefühl, das haben wir uns jetzt erkämpft und erarbeitet. Da sehen wir Sami Khedira auf der Tribüne, also auf der Bank. Die Bank ist ja die auf der Tribüne aktuell, aber auch verwirrend, weil auf der Tribüne würde ja heißen, er ist nicht einsatzbereit.
Ist es nicht auch so ganz kurz, er hat wieder keine Maske getragen? Gab es da nicht schon mal Ärger, dass er auf der Tribüne eine Maske tragen muss? Ich weiß nicht, wie es bei Ersatzspielern jetzt ist, aber ich weiß, dass es da schon mal Ärger gab mit ihm, mit Sami. Und ich meine, dass man auch als Ersatzspieler auf der Bank eine Maske tragen muss. Ich meine, das ist jetzt hier, ist jetzt wirklich Peanuts, ja, sozusagen, aber fand ich nur gerade witzig. Ja, mental auf jeden Fall eine Herbert Empfer, zumal man ja auch nicht vergessen darf, dass unter der Woche dann auch bekannt wurde, dass der Vater von Haaland und sein Berater waren in Spanien unterwegs, haben Real Madrid und Barcelona ausgecheckt, wahrscheinlich als zukünftige Vereine. So, das kommt ja auch noch mit dazu, weil wenn sie nicht die Champions League schaffen, haben wir ja auch schon mal gesagt, dann werden solche Spieler wie Haaland sehr wahrscheinlich auch gehen, weil du willst dann ja auch noch ein bisschen Geld mitnehmen als Verein so und dann musst du wieder neu aufbauen in der nächsten Saison. Gut, das kannst du dann machen mit Rose als Neustart vielleicht sogar ganz gut, aber hast natürlich auch erstmal einen Qualitätsverlust plus weniger Geld, weil du nicht in der Champions League spielst. Deswegen wollen sie ja alle die Champions League so reformieren, dass sie sich möglichst dauerhaft qualifizieren, haben wir ja auch besprochen. Übrigens, das wurde erstmal vertagt, ne? Haben sie jetzt ja doch nicht durchgewunken, sondern wurde erstmal vertagt, die Entscheidung über die Reform, weil die italienischen Vereine irgendwie eine eigene Vermarktungsstrategie aufgebaut haben oder Struktur aufbauen wollten, um noch mehr Geld rauszuschlagen oder so. Also super merkwürdig, aber ja, wird wahrscheinlich trotzdem kommen. Aber Dortmund halt wahrscheinlich nächstes Jahr eben nicht und nächste Saison nicht dabei. So, das ist finanziell auch bitter.
Was ich mich gefragt habe, also natürlich freuen sich die Frankfurter über den 4. Platz und das auch zu Recht, aber es könnte am Ende, finde ich, so sein, dass Dortmund, seltsame Flanke, dass Dortmund am Ende Euroleague spielt und quasi den Kader nicht halten kann, so ein bisschen auseinanderfällt und Frankfurt vielleicht in der Champions League sich vielleicht ein bisschen übernimmt. Die haben ja vor ein paar Jahren eine sehr, sehr starke Europa-League-Saison gespielt, sind ja da im Halbfinale, glaube ich, raus. Und das ist, ich finde, ein bisschen eher das Turnier für Eintracht Frankfurt. Und das klingt vielleicht böse, so böse ist es gar nicht gemeint, aber es wäre halt ärgerlich, glaube ich, für beide Vereine, wenn Eintracht Frankfurt vielleicht als Vierter dann aus der Champions-League-Gruppe rausfliegt. Oder, ja, qualifizieren werden sie sich, denke ich. Aber dann als Vierter rausfliegt, dann gar nichts mehr hat und Dortmund vielleicht den Kader nicht halten kann, mit Marco Rose dann auch einen seltsamen Neustart macht in der Euroleague. Und es vielleicht für beide besser wäre, wenn es andersrum wäre in der Tabelle. Aber natürlich wünscht sich jetzt keiner, also kein Frankfurter wünscht sich den 5. Platz. Vielleicht ist es auch Quatsch, was ich da denke.
Ja, ich kann es ein bisschen verstehen, was du meinst, aber ich glaube, dass jeder Verein sich dann freut, wenn er in der Champions League spielt oder umgekehrt jetzt auch nicht sagt, okay, das ist jetzt nicht mein Turnier, da möchte ich jetzt nicht antreten oder so.
Ja.
Also insofern, ich denke mir bei diesen ganzen Befindlichkeiten dann immer so von wegen, nee, also Europa League will ich nicht spielen, Europa Conference League schon gar nicht. Dann lieber gar nichts, ja, dann, okay, dann, also ich nehme es gerne, ja, als Hertha-Fan. Oh, jetzt gibt's hier Tumulte, weil Guendouzi, der ist ja auch ein Heißsporn, gefoult hat und Rudelbildung. Das gehört zum Derby dazu, das muss einmal mindestens sein.
Haben Sie es hier schon in der
27. Minute? Guendouzi schüttelt die ganze Zeit den Kopf und wedelt mit dem Finger, aber das könnte die klassische rote Karte im Derby sein, vielleicht.
Er hat ihn das schon so ein bisschen runtergedrückt. Es ging alles sehr schnell. Wir werden ja bestimmt noch Zeitlupen sehen. War da eine Hand im Gesicht?
Man weiß es nicht. Ich habe bisher noch nichts.
Wurde mehr draus gemacht, als es war?
Ja, wie immer wahrscheinlich.
Ja.
Ich bastel mal kurz hier an unserem Mikro, weil wir haben hier nämlich einen Derby-tauglichen Wackelkontakt auf eingebaut in die Soundanlage und jetzt höre ich gerade wieder nichts. Er hat schon die gelbe Karte in der Hand. Ich denke, es wird bei Gelb bleiben.
Ja, gelb für beide? Nein, oder? Doch, gelb für beide. Das können wir wieder die Unioner nicht verstehen. So, da sehen wir ihn. Er nimmt ihn mit der Brust an, Guendouzi. Blockt dann, ist das Prömel weg? Dann haken sie sich so ein bisschen, dann läuft er in den...
Ja, gut, aber sorry, das war jetzt ja auch kein krasser Schlag oder so. War ein bisschen dumm, da nochmal irgendwie nachzugehen mit der Hand, aber das war jetzt ja kein Schlag.
Ja. Aber gelb für beide, man weiß es nicht. Vielleicht schwierig. Ist ja dann auch so eine Entscheidung, gelb für beide heißt ja irgendwie, beruhigt euch beide ein bisschen.
Ja.
Spielt Fußball lieber, als euch da rumzuhakeln und weiter geht's.
Ja, das ist das Problem bei Guendouzi. Jetzt höre ich mich übrigens wieder sehr schön, wunderbar.
Ach, toll.
Dass der halt auch ganz gerne mal sowas anzettelt, weil er eben auch so ein kleiner Heißsporn ist, ne?
Ja.
Kann auch gut sein für eine Mannschaft, aber kann auch eben so ein bisschen nervig sein. Ansonsten ist es ein relativ zerfahrenes Spiel, finde ich.
Ja.
Ohne jetzt die klaren Überlegenheiten bei einem Team. Union mit den besseren Chancen, Hertha mit dem Lattentreffer von Torunariga nach jetzt einer knappen halben Stunde, ist es aber trotzdem ein ausgeglichenes Derby mit so ein bisschen dem Kampf und Willensvorteil, sag ich jetzt mal, bei Union. Da hat man mehr das Gefühl, dass die wollen. Wobei man bei Hertha jetzt auch nicht sagen kann, dass die sich nicht reinwerfen. Also der Einsatz stimmt da schon auch, aber es ist eben noch nicht so wirklich in Chancen zu sehen.
Ja, es gab diesen Lattentreffer nach dem Kopf, nach der Ecke, Torunariga mit dem Kopf. Aber ansonsten relativ wenig.
Ja.
Der Freistoß war ja auch, gut, da war die Mauer noch dran.
Aber wir erinnern uns ans Hinspiel, da war Union ja auch bis zu dieser roten Karte feldüberlegen, also vor allen Dingen auch kämpferisch und von der Griffigkeit und vom Einsatz.
Ja.
Und dann hat Hertha sich nochmal gefangen. Vielleicht passiert das jetzt auch wieder, also ohne, dass wir jetzt eine rote Karte heraufbeschwören wollen oder so. Aber rote
Karte endlich.
Ja, da wird gerade die Tabelle eingeblendet und das spricht Bände. Das ist sau eng nach wie vor. Ja. Also von Platz 14 bis 17 ist es genau 2 Punkte und Hertha mittendrin. Oder wenn der Ball durchkommt.
Man muss Schalke ja schon dankbar sein, dass sie quasi einen Platz rausnehmen aus der Rechnung. Aber trotzdem sind da immer noch genug Teams.
Schalke, mal ganz kurz, das wäre jetzt ja auch unser nächstes Spiel auch, deswegen passt es vielleicht ganz gut, da kurz drüber zu reden, hat ein unfassbares Torverhältnis. Ne? Das ist mir nochmal jetzt ins Auge gefallen. Das war natürlich schon vorher schlecht, aber trotzdem habe ich jetzt irgendwie nur gesehen, sie haben jetzt 71 Gegentore bei 17 selbst geschossenen, also minus 54. Der Rekord liegt bei 118 Gegentoren, aufgestellt von Tasmania.
Achso.
Genau, von Gerd Müller hat das ganz allein nämlich geschossen. aber von Tasmania Berlin 118 Gegentore in einer Saison ist der Rekord, den werden sie nicht knacken.
Ja.
Aber.
Der zweite Rekord von Tasmania, den sie nicht knacken werden, das ist wirklich Katastrophe.
Ja, aber 71 Gegentore ist schon echt wahnsinnig schlecht.
Ja.
Und ja, also. Das hat sich gestern dann immerhin so ein bisschen relativiert, weil sie nur ein Minustor-Kontingent quasi kassiert haben, mit 1-2 nur verloren in Leverkusen, aber immerhin trotzdem wieder verloren. Aber he's back, the Hunter. er trifft wieder, Henning. Wir haben ihn jahrelang haben wir ihn jetzt hier herbeigesehnt oder folgenlang, ja, über mehrere Folgen.
Ja.
Und jetzt ist er wieder da.
Wir waren kurz davor, uns über ihn lustig zu machen, den Transfer, aber jetzt straft er uns bittere Lügen mit einem Tor, leider relativ spät im Spiel und auch jetzt in der Saison. Also er ist ja schon eine Weile jetzt vor Ort in Gelsenkirchen und saß da eher so auf der Tribüne rum als Maskottchen und jetzt ist er anscheinend wieder fit und zeigt, dass er es noch kann. Aber ob das jetzt noch reichen wird, also gegen Leverkusen hat schon mal nicht gereicht und ich nehme mal an, also 10 Punkte, Bielefeld mit 23, jetzt schon 13 Punkte weg, der 17., der nicht rettende, das nicht rettende Ufer. Und
schön durchgesetzt von Cordoba. Das ist der Einsatz, den ich sehen will. Durchgewühlt hat er sich da.
Den ganzen Körper.
Nee, war echt gut von ihm. Und jetzt, der tut es auch gut, wenn er fit ist. Ah, Mittelstädt bleibt hängen. Das war auch ein bisschen zu Larifari da gespielt. Nicht zu klar. Da musst du auch mal irgendwie dem freien Mann nochmal dafür einen Pass nochmal suchen. Stark jetzt von Guendouzi den Ball geholt. Toussaint. Guendouzi. Und Elfmeter für Hertha. Starker Einsatz von Guendouzi, der sich da so ein bisschen reinzwirbelt und dadurch auch das Foul zieht. Das war schlau.
Hat aber auch wehgetan, glaube ich. Er zeigt an.
Ja, hat wehgetan. Vielleicht muss es auch erstmal ein bisschen wehtun, um den Elfmeter zu rechtfertigen. Weil er dreht sich da schon sehr geschickt in den Gegenspieler rein. Mhm. Geht quasi selber. Wenn das nicht nochmal gecheckt wird in Köln, weil das ist für mich gar nicht mal so ein klarer Elfmeter, ehrlich gesagt, weil er geht ja selber auf den Spieler drauf. Also das ist für mich eigentlich kein Elfmeter.
Tritt ihm eher auf den Fuß.
Ja. Und verletzt sich dabei irgendwie selber noch, offenbar.
Das wäre jetzt noch, wenn er raus muss und kein Elfmeter, das wäre ja noch die Hölle.
Die Hölle. Die Hölle vielleicht nicht, Henning, aber...
Ich glaube, ich wollte die Höhe sagen und das irgendwie ist die Hölle daraus geworden.
Hölle, 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 weil du vorhin die SG geguckt hast.
Ja, ein Wahnsinnsspiel in Magdeburg. Das kann man vielleicht mal kurz... 7 Meter der Handball-Podcast sagen, dass Flensburg das erste Mal seit 2011 in Magdeburg gewonnen hat. Man muss dazu sagen, die sind für alle, die nicht aus Flensburg kommen, in der Zwischenzeit zweimal deutscher Meister und einmal Champions-League-Sieger geworden. Das heißt, es war jetzt nicht so, dass sie jetzt nichts gewonnen haben seit 2011, aber nicht in Magdeburg auf jeden Fall.
Das war mir auch gar nicht so bewusst, das hast du mir vorhin kurz gesteckt, dass die so eine krasse Negativserie haben gegen Magdeburg. Das wusste ich auch gar nicht. Und insofern jetzt auch Tabellenführer, ne? Knapp vor Kiel.
Ja, ein Punkt vor Kiel. Und das, sie haben es immer noch weiterhin in der Hand, aus eigener Kraft Meister zu werden. Aber es sind gefühlt, ist die halbe Mannschaft verletzt und der Rest muss ein Wahnsinnsprogramm durchspielen. Also es ist, muss man abwarten. Jetzt erstmal.
So, wollte gerade sagen, Handball kann jetzt erstmal kurz ruhen, denn es gibt Elfmeter für Hertha, der wird auch nicht zurückgenommen, offenbar. Also, boah, ich weiß nicht. Das war für mich jetzt zumindest kein. Super klarer Elfmeter. Luke Bakio tritt an, der hat ja auch den letzten verwandelt, also...
Ja, Lute kriegt nochmal gesagt, dass er auf der Linie zu bleiben
hat. 5 der letzten 7 wird angezeigt, 2 hat er verballert.
Oh ja.
Aber hoffe einfach mal, dass er den jetzt reinmacht. Luke Bakio gegen Lute, auf geht's. Komm, Junge, mach ihn rein einfach. Yes! Ja. Schönes Ding, links, halb hoch. Vom Schützen aus gesehen... Ausgleich. Für einen schmeichelhaften Elfmeter, weil den hat Guendouzi sich ein bisschen ergaunert.
Ja, aber es war jetzt so eine klare Fehlentscheidung, wo der Kölner Keller da eingreifen muss. Kölner Keller soll man gar nicht mehr sagen, oder? Wurde das nicht nach der ersten Saison verboten?
Hä?
Quatsch. Weil das despektierlich klingt.
Quatsch.
Kölner Keller.
Ist ja auch despektierlich, der Videobeweis, kann man ruhig auch so sagen. Ausgleich für die Hertha nach 35 Minuten. Spiel ist wieder völlig offen. Und das Derby geht von vorne los, wenn man so möchte. Henning macht mal kurz einen Soundcheck. Das macht Sinn.
Ja, nimmt auf.
Nimmt auf, sehr gut. Das hatte mich auch zwischendurch gefragt, ob du das auch checkst. Freut mich, dass das geklappt hat. Nachdem hier ja schon einige technische Schwierigkeiten in der Vorbereitung aufgetaucht sind, über die wir mal den Mantel des Schweigens hüllen und werfen.
Es ist, deine Stimme ist zu hören, meine Stimme ist zu hören, das Intro war zu hören, was für technische Schwierigkeiten.
Ich weiß, für die Fans da draußen ist das natürlich nicht zu bemessen, was wir hier vorher durchgestanden haben.
Ja, und darauf kommt es ja an. It's, there's no business like show business.
Absolut. Stadtderby startet also ein bisschen wieder von null nach dem Ausgleich. Und ansonsten haben wir noch 3 Spiele auf dem Zettel, die den Spieltag komplettieren. Und zwar gestern Abend, das ganz späte Samstagabendspiel. Der Gladbacher die ein bisschen lucky gewinnen gegen Freiburg, aber zweiten Sieg in Folge feiern jetzt und Rose so ein bisschen aus der Schusslinie nehmen. Also sind jetzt wieder da, gewinnen 2-1 und haben ein bisschen Tuchfühlung wieder nach Europa. Zumindest in die Conference League.
Ja, das stimmt. Es kann noch was werden mit einer Nicht-Katastrophensaison in Gladbach. Und ja, können auch glücklich sein über den Sieg gestern. Also sie haben ja erst hinten gelegen 1-0, dann zurückgekämpft mit einem ziemlich lucky Ausgleich. Also da war ordentlich Flipper im Strafraum und auch der Ball nochmal von Thüram. Ich glaube, es wurde Thüram gut geschrieben, das Tor, oder? Weil er ist nochmal abgefälscht aber worden vom Gegenspieler.
Da war ein Delfin noch, also war das
Flipper im Strafraum. Der hat alle abgelenkt. Da wusste keiner, saved er jetzt the day für uns oder nicht. Und ja, nee, es war Flipper. Flipper im Strafraum. Ich wünschte, ich könnte dieses Geräusch nachmachen. Ich kann es leider nicht.
Ich kann es auch nicht. Gut, das war auf gar keinen Fall. Das war auf gar keinen Fall ein Delfin. Das war hier, dass ich mal von außen. Können Sie bitte kurz aufhören? Genau. Wir nehmen hier einen Podcast auf.
Ja. Und das war etwas glücklich in der Entstehung, das 1-1. Das 2-1 dann umso schöner. Ein toller Pass in die Spitze auf Thüram, der da sein Tempo sehr gut ausspielen konnte gegen die Innenverteidigung. Und ja, das wunderschön den Torwart umkurvt und dann reinschiebt. Und da gab es halt noch einen Schreckmoment in der 95. Minute.
Okay, was war da los?
Da gab es nämlich ein Tor für Freiburg. Und das wurde aber zurückgepfiffen, weil es nämlich in der Entstehung ein Abseits gab. Es war nämlich der Kollege Höhler, stand so mit der Hacke, also ja schon mit dem einen Fuß, würde ich sagen. Es wurde immer die eine Hacke im Abseits beschworen von allen, vor allem den Freiburgern danach. Aber es war schon ein Fuß, würde ich sagen, stand im Abseits und das ist völlig okay,
auch das wegzupfiffen. Von der Hertha, sorry, dass ich da kurz reingehe, weil eine gute Chance vielleicht Córdoba mit einem. Was ist das? Das ist kein Pass, Córdoba. Dann spiel den klarer aus. Eigentlich eine super Situation, ein bisschen Überzahl sogar für die Hertha in der Strafraumnähe.
Oh.
Jetzt Foul und Freistoß. Ja. Hertha gewinnt so ein bisschen die Oberhand, habe ich das Gefühl gerade. Also ja. Wirkt so ein bisschen jetzt so, als würden sie gerade sich da zurückkämpfen ins Derby. Ja, lucky Sieg auf jeden Fall für Gladbach, zumal Freiburg ja auch Riesenchancen noch hatte in der ersten Halbzeit da irgendwie und sogar noch 2 oder 3-0 hätte führen können. Und gut, aber das sind vielleicht die Spiele, die sie sonst in der Hinrunde verloren haben. Ne? Die gewinnen sie jetzt.
Ja.
So, manchmal dreht sich das Pendel ja auch wieder um. Und das hat sich jetzt ein bisschen gewendet, wieder das Blatt des Schicksals. Das Blatt des Schicksals hat sich wieder gewendet für die Gladbacher. Ja. Und ja, die ja, haben auch Freiburg jetzt überholt in der Tabelle, glaube ich. Ne?
Ja, sind vorbeigezogen.
Ja. Ach, das war ja auch ein Nachbarschaftsduell, ne?
Nee, die waren, glaube ich, da war was dazwischen.
Ach so, ich dachte, ich könnte jetzt deine schöne Nachbarschaftsfigur hier ein bisschen einbauen wieder an den. Schade, dann nicht. Ja.
Aber jetzt, die sind jetzt Nachbarn nach dem Spiel, so wie Augsburg und Hoffenheim auch. Also quasi auch ein Nachbarschaftsduell. Ja, ich finde, das zieht sich schon wie ein roter Faden durch den Spieltag.
Ja. Ja, dann haben wir noch zwei Spiele zum krönenden Abschluss. Eins ist gerade frisch zu Ende gegangen, war jetzt nicht so der Burner. Stuttgart-Bremen 1-0. Haben uns gefragt, wie können wir das irgendwie zusammenfassen, das Spiel, haben uns dafür entschieden, es war ein klassischer Sonntagnachmittag-Kick. Ja, also so ein klassischer, ich hätte mir auch ein Stück Kuchen holen können und in die Sonne setzen und hätte nichts verpasst.
Ja, das ist genauso abwertend gemeint, wie es klingt.
Ja.
War jetzt nicht so, nicht die Mutter aller Spiele. Also wenn jetzt jemand
eher die Stiefmutter.
Kein Fußball guckt.
Oder die, von Fußball. Die sag mal Schwiegermutter. Also die Stiefmutter ist manchmal auch böse, aber die Schwiegermutter ja auch.
Ja, stimmt. Kein Spiel, wenn man jetzt jemanden von Fußball überzeugen wollte, der das bisher nicht so guckt, dann würde man jetzt vielleicht nicht das Spiel rausholen. Also wenn man auch hier das Champions-League-Finale von 2005 hier Liverpool gegen AC Mailand, wo die nach dem 0-3 noch zum 3-3 zurückgekommen sind und das noch gewonnen haben am Ende, das wäre vielleicht ein Spiel, mit dem man eher jemanden überzeugen könnte. Ist jetzt Stuttgart-Bremen nicht gewesen. Aber Stuttgart gewinnt und wir haben ja heute schon häufiger darüber gesprochen, bei den Bayern, bei Wolfsburg. Spiele, wo keiner so richtig überzeugen konnte, am Ende zu gewinnen, macht eben ein Top-Team aus und Stuttgart.
Oh Gott, jetzt ist hier schon wieder, da klingelt es schon wieder im Portemonnaie von Henning, weil er hat ja diesen Sponsorvertrag abgeschlossen mit Stuttgart und lobt ja immer wahlweise Thomas Hitzlsperger oder die Stuttgarter als super Aufsteiger oder ja, generell einfach den Standort Stuttgart. Der ja offenbar, das finde ich ja ganz interessant, zum Querdenken Standort schlechthin jetzt geworden ist, zum Headquarter, da war ja auch wieder gestern eine Riesendemonstration oder vorgestern glaube ich mittlerweile schon wieder, ne? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben da wieder ein paar tausend Chaoten und Chaotinnen sich ohne Maske getroffen und demonstriert. Und das Ganze wurde natürlich auch von der Polizei laufen gelassen, weil war ja jetzt keine Antifa-Demo oder so, wo man sonst natürlich mit 5000 Leuten aufzieht oder wenn ein Haus hier besetzt und geräumt werden soll. Dementsprechend wurde das einfach laufen gelassen. Ja, weil, ja, lass die doch da auch durch die Stadt tigern ohne Maske und ihre Aerosole verbreiten. Das ist jetzt ja auch nicht so schlimm.
Ja, ist wirklich. Ich frage mich, ob das zusammenhängt. Die haben ja vor ein paar Jahren sehr viel demonstriert gegen diesen Bahnhof, der da unter die Erde verlegt wird. Und vielleicht ist da einfach...
Der müsste ja auch in diesem Jahr fertig werden, nur Stuttgart 21?
Ja, der, bestimmt. Da kann man, also ist ja schade, dass es jetzt hier so nicht mit 10.000 Gästen feierlich eingeweiht werden kann. aber nicht wegen Corona, sondern weil der Bahnhof wahrscheinlich nicht fertig ist. Aber ja, weiß ich auch nicht, ob da hängt das zusammen, dass da vielleicht so eine Protestkultur noch...
Zumal der Schwabe an sich ja eigentlich, gut, der ist super spießig und so knilderig und so und spitzfindig und so, ne? Und spießig natürlich. Sparsam. Aber eigentlich ja ein sparsam und aber eigentlich ein friedlebender Mensch, würde ich jetzt sagen. Aber da ist ja der Begriff des Wutbürgers auch entstanden. Vom Spiegel damals eingeführt.
Ja.
Und
vielleicht wollen die dieses
Image
genau
aufrechterhalten.
Ja. Das immaterielle Kulturgut des Wutbürgers. Ja, will man nicht verlieren. So wie mit der Waldschlösschenbrücke da in Dresden. Da haben wir auch sich was kaputt gemacht, was man davor hatte schon.
Ja, auf jeden Fall Stuttgart, also zum einen starker Aufsteiger und zum anderen Querdenken Hotspot Deutschlands. Glückwunsch an der Stelle für diese Kombination. Ja, ich weiß auch nicht. Also jetzt höre ich mal zum ersten Mal, wie hier geschrien wird. Wir haben ja Kopfhörer auf.
Ja.
Das hört man deswegen nur so ein bisschen gedämpft. Wir haben auch leise gemacht, aber da wird richtig geschrien auf dem Platz.
Ich habe auch das Gefühl, dass die Mikrofone an der Seitenlinie lauter geworden sind.
Ja, wahrscheinlich mit Absicht.
Ja, weil man hat jetzt an diesem Spieltag richtig gut Sachen gehört, die da gesagt, reingerufen wurden. Edin Terzic hat irgendwo gerufen, wir brauchen Abschlüsse und so. Also man hat wirklich teilweise...
Das, was normalerweise der Jahrgangsleiter zu seinem Abi-Jahrgang sagt. Oh, gute Chance hier von Kruse. Nee, wer ist das? Das weiß ich gerade auch nicht, wer das war bei Union.
Nicht.
Ein Unionsspieler.
Ja, einer von diesen Köpft. Unionern da.
Nee, aber ich habe das Gefühl auch gehabt beim Länderspiel.
Ja, Musa war das.
Ah ja, Musa. Der ist auch neu reingerutscht ins Team.
Ja.
Dass die beim Länderspiel auch die Mikros extra auf Yogi ausgerichtet haben, um so ein bisschen zu hören, was er so sagt. Und das kann ich mir bei RTL durchaus vorstellen, dass die das auch wirklich machen.
Ja. Und es ist ja auch, also man hat ja eh schon mehr gehört als mit 60.000 Fans, die schreien, aber dass man da dann auch ein bisschen noch mehr hören wollte vielleicht.
Hertha kommt jetzt wieder bei rechts mit Sefuig, schöner Pass auf super. Kunja durchgesteckt, der im Strafraum setzt sich durch und Mann, stark gespielt.
Super Bewegung.
Da fällt aber auch wieder jemand, da können wir nochmal gucken, ob da vielleicht da nochmal ein Elfmeter geht.
Der freiwillig gefallen ist.
Aber das war stark gemacht von Sefuig und von Kunja, der beim Abseits stand. Ja, stand im Abseits, ja. Schade. Aber sonst stark gemacht. Na gut, da wäre auch kein Elfmeter gewesen. Nee, aber wäre auch so oder so. Ja. Also alles wieder hier. Gleichung schon Halbzeit. Da können wir uns ein bisschen beruhigen.
Ja.
Ja. Wir waren bei Querdenken und sind dann irgendwie abgedriftet, ne? Und
wir waren bei Stuttgart und sind zum Querdenken, quer gedriftet.
Ja, übrigens ist ja wirklich auch nachgewiesen, es gab ja mal eine Studie wirklich, dass von diesen Demonstrationen auch wirklich neue Infektionsketten ausgehen. Die haben es irgendwie anhand der Busverkehre, die müssen ja auch irgendwie anreisen, die kommen ja aus ganz Deutschland. Und fahren dann meistens mit Bussen oder mit der Bahn auch, netterweise, wo man dann selber auch mit wird vielleicht teilweise.
Ja.
Und die verbreiten dann aber auch wirklich, also stecken sich dann halt da an, weil natürlich alle eine Maske rumlaufen und tragen das dann halt wieder nach Hause. So. Und da kann man wirklich die Infektionsketten nachverfolgen. Deswegen.
Ja, das ist halt die Gefahr, es ist halt nicht nur eine Demo wie so eine rechte Demo, wie jetzt, weiß nicht, in Chemnitz damals. Das war ja auch gefährlich in dem Sinne, dass da einfach Gedankengut demonstriert und demonstriert wird, dass so eine Gesellschaft erodieren kann.
Zweiter Ball.
Aber jetzt da ist halt mit so einer Pandemie im Hintergrund ist so eine Demonstration halt irgendwie ein doppeltes Problem, weil einmal wird Gedankengut da irgendwie transportiert, andererseits werden halt auch Viren transportiert. ganz, ganz handfest.
Naja, und was ich vor allen Dingen nicht verstehe, ganz kurz mal, in Berlin wurden auch schon mehrere Demos auch vor Monaten abgebrochen, weil die eben nicht mit Maske rumgelaufen sind. Und ja. In Stuttgart wird es einfach laufen gelassen, oder was?
Ja, in Kassel war ja auch kürzlich eine. Die suchen sie jetzt anscheinend die, na gut, Stuttgart ist nicht so eine, also ist deutlich größer als Kassel.
In Stuttgart ist das Ganze ja mehr oder weniger losgegangen damals. Der Begründer ist ja auch so ein Schwabe.
Oh Gott, Verzeihung. Stimmt, wie heißt denn diese Bewegung da noch?
Ja, Querdenken 21.
Ja, genau, ja. Stimmt.
Union übrigens nochmal jetzt mit einer ganz guten Gelegenheit hier vor der Pause. Jetzt sollte man auch den Ball mal wegschießen an der härter Stelle oder zumindest nochmal, ja,
Nachspielzeit ist schon...
Ist egal, jetzt lauf einfach mit dem Ball weg, pfeift zur Halbzeit.
Nochmal gelb?
Nein, Halbzeit. Okay. André sieht auch immer aus wie so ein Schläger, ey. Alter. Dem willst du auch nicht nachts begegnen. Meine Güte. Der sieht aus wie eine Kante. Richtig aggro auch noch. Richtig aggro.
Liebe Grüße, bestimmt ein ganz netter Kerl.
Vielleicht Junge, ist Halbzeit. Rot. Jetzt beruhig dich.
Ja.
Nee, da ist richtig noch Feuer drin, siehst du?
Ja. Das ist ein richtiges Derby heute.
Und Luke Bacchio bringt da Guendouzi zur Raison. Versucht es zumindest. Da ist noch richtig Feuer drin. Ich freue mich. Die erste Halbzeit ist vorbei. Steht 1-1. Und die Spieler gehen gar nicht raus. Warum eigentlich nicht? Weil die müssen getrennt, glaube ich, reingehen.
Ach, krass.
Wegen Corona. Aber
hab noch nie so gesehen.
Ja, vielleicht übertreiben sie auch ein bisschen.
Oder die prügeln sich jetzt echt noch.
Ja, Pause heißt, wir machen auch eine kurze Pause und besprechen dann noch die letzten beiden Spiele und haben dann ja auch noch die Nationalmannschaft so ein bisschen und dann die zweite Halbzeit vom Derby, würde ich sagen. Ja?
Ja.
Gut, dann gehen wir kurz in die Pause.
Machen wir.
Ihr hört uns gleich wieder. Bis gleich.
Bis gleich.
Ja, ich habe gelernt als Kind, ich habe zur Schule gegangen, hat mein Sportlehrer gefragt, na, wie hast du gespielt? Habe ich gesagt, gut. Dann hat er gefragt, wie viel Vorlage hast du gegeben? Sag ich, keine. Wie viel Tor hast du geschossen? Keine. Und wie hast du gut gespielt? Also praktisch, er war da, Torschance für Stürmer, fragst du, wie viel Torschance hast du gehabt? Hast? Vieles. Okay, er war da, positiv.
Ja, Paul okay. Dardai haben wir da gehört mit seiner Analyse und der ist jetzt ja wieder am Start bei der Hertha und da so kann man das sehen alles. Also, dann ist in Ordnung,
ja,
ne?
Ja, also es geht quasi darum, nur solange du dir die Chancen rausspielst, ist alles gut. So habe ich ihn jetzt mal verstanden, ne?
Genau, es war die Phase, wo einfach die Torchancen vorne nicht reingemacht wurden, aber eigentlich alle gut gespielt haben.
Ja.
Und
Die Phase gab es mal. Auch? Welche von den verschiedenen Phasen der Hertha, wann war das?
Ja, 2010.
Und welche Phase haben wir jetzt vor allen Dingen? Ja. Ist das jetzt die Phase, wo wir dann auch mal so geschenkte Elfmeter reinmachen?
Genau. Vielleicht. Ja. Das ist doch eine schöne Phase.
Oh gut. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Hälfte. Zurück. Folge 68.
Prost. Ostersonntag immer noch.
Richtig. Henning Schneider und Leon Ginzel befinden sich heute an einem Ort, denn sie sind beide negativ getestet worden. Und dementsprechend dürfen wir das ja auch. Und wir gucken das Berlin-Derby. Es steht 1-1 zur Halbzeit und es ist noch alles drinne für die Hertha, aber auch für Union. Und das wird, glaube ich, eine umkämpfte zweite Hälfte, weil beide auch wollen, beide auch ein bisschen müssen. Hertha, um unten sich ein bisschen Luft zu verschaffen und Union, um nochmal Anschluss zu halten in Sachen Europa. Und es geht natürlich vor allen Dingen auch ums Prestige, denn das Derby will man natürlich gewinnen, das ist klar.
Ja, mit einem 1-1 wäre man ja quasi Stadtmeister, wenn man das so nennen möchte.
Mann im Sinne von Hertha.
Ja, Mann im Sinne von wir, im Sinne von Hertha. Und das wäre schon mal gut. Hauptsache jetzt nicht verlieren hier. Aber natürlich braucht man jeden Punkt. Wir haben ja vorhin schon besprochen, wie eng das da unten ist. Hm. Und auch wenn quasi alle Spiele ziemlich optimal für die Hertha gelaufen sind da unten, da werden wir gleich noch drüber reden, ist es trotzdem eng. Und da sind einfach 3 Punkte gegen Leverkusen waren schon Gold wert. Und jetzt nochmal 3 Punkte auch gegen ein Team von da oben in der Tabelle. Ist natürlich auch.
Zumal ja auch auswärts heute. Oh, ja. Das kann man auch mal laufen lassen. Aber
ich meine, auswärts beim 7., das ist da klingt schon nach was anderem als jetzt gegen Union.
Ja, das stimmt. Kunja geht da ganz gut zu Werke mit der Hand im Gesicht. Oh, ja, doch, das ist, kann man abpfeifen, das stimmt. Ja, doch. Auch ein Heißsporn. Ja. Du hast 2 Spiele angesprochen oder eins vor allen Dingen noch, das nochmal interessant war aus härter Sicht. Vielleicht machen wir das dann auch kurz zuerst, nämlich Kellerduell Mainz gegen Bielefeld. Das lief für uns sehr gut, denn beide haben sich gegenseitig Punkte weggenommen, 1-1. Das ist für Bo Svensson als Mainz-Coach weiterhin ein guter Auf- oder das heißt Aufwärtstrend, aber ein guter Trend nach wie vor für Mainz. Bielefeld aber auch, glaube ich, ganz glücklich über den Punkt. Und Bo Svensson und Kramer, der Coach von Bielefeld, heißt auch Kramer, ist auf jeden Fall, sind die befreundet. Und dementsprechend war das auch so ein bisschen nicht nur ein Nachbarschaftsduell, wie du es ja die ganze Zeit hier mit deinem roten Faden versuchst hervorzukramen, sondern auch ein Freundschaftsduell in dem Sinne.
Hervorzukramen, ja. Frank Kramer, ja.
Ja, Frankie. Der ist ja auch zwischen ein paar Folgen von uns, ich glaube, da war irgendwie Pause, haben sie den Trainer gewechselt. Übrigens bei Leverkusen ja auch, ne? Da haben wir auch noch gleich drüber geredet. Ja, Hannes Wolf.
Ja.
Und Rudi Völler steigt zur nächsten Saison dann auch aus.
Oha.
Als Geschäftsführer Sport oder sowas, da ist bei Leverkusen, da bahnt sich auch so ein kleiner Paradigmenwechsel an.
Es gibt ohnehin einige Abgänge zur Saison. Da können wir nochmal nächste Folge vielleicht drüber reden. Es gibt doch einige Spieler, die lange dabei waren, die jetzt aufhören. Oskar Wendt zum Beispiel bei Gladbach hört zum Saisonende auf und noch mehr. Die Bender-Zwillinge?
Das kann gut sein.
Ich meine auch
so was wie ich fand das damals, als Stefan Kiesling zum Beispiel aufgehört hat, das war auch so, da hörte so eine Ära auf. Oder jetzt Mario Gomez auch und so. Das sind immer so Leute, die hat man über Jahre verfolgt und ja, auch mal wieder quasi sind sie einem über den Weg gelaufen und dann sind sie plötzlich weg.
Und das Freiburger Stadion hört auch auf. Da ist ja der Neubau.
Echt? Ach, siehste.
Also machen wir mal nächste, ich bereite das mal vor, eine kleine Rubrik.
Wie nennen wir die?
Ende gut, nee.
Abschied.
Wie bei den Oscars, wenn da alle, die in dem Jahr verstorben sind, dann einmal so zu trauriger Musik da hinten schwarz-weiß durchlaufen.
Oh Gott.
Ja.
Ja, irgendwie so.
In Memoriam.
Ja. Genau, da finden wir noch einen schönen Namen für die Kategorie. Da basteln wir nochmal was.
Ja.
Ja, ansonsten war das 1-1, also aus härter Sicht sehr gut. Mainz durchaus besser unterwegs. Bielefeld mit so einem Lucky-Schuss, der aber ganz gut war dann sogar, also erst Freischuss abgeprallt, dann nochmal Nachschuss und dann drin das Ding, 1-1.
Ja.
Und also es bleibt weiterhin spannend, man weiß noch überhaupt nicht die Tendenz da unten, wer sich retten wird, wer nicht. Und die beiden werden auf jeden Fall auch noch bis zum Ende der Verlosung drin bleiben, so viel kann man glaube ich sagen. Zusammen mit Hertha und zusammen mit Köln.
Ja, ist halt so ein Spiel gewesen, Mainz-Bielefeld, wo man aus Hertha-Sicht keinem 3 Punkte gönnen kann, einfach weil die dann zu sehr davonziehen.
Ja.
Und deswegen...
Ja.
Das ist ein schon ganz gutes Ergebnis. Und es war auch ein hitziger Abstiegsfight, denn beide Trainer haben die gelbe Karte gesehen. Also da wurde auch... obwohl befreundet. Nicht nur gecoacht von der Seitenlinie, da wurde auch mal ausgerastet anscheinend.
Ja, die sind auch beide sehr emotional. Aber das ist das, was ich ja auch dann über mehrere Spieltage auch gesagt habe, was Schalke zum Beispiel ja gefehlt hat. Ein emotionaler Trainer an der Seitenlinie, der auch mal ein bisschen...
Ja, die hatten noch Christian Groß.
Eben. Eben. Ich kann jedem auch nur empfehlen, sehr interessanter Leitartikel oder Titelstory in der 11 Freunde über Schalke, wo es auch nochmal so um diesen Einfluss vom Fleischkönig geht. Sehr interessant. Wirklich sehr interessant. Clemens Tönnies. Was er für eine, ich sag mal, auch negative Aura da in den Verein reinbringt und einfach auch so von der ganzen Management Weise, wie er halt so tickt und den Verein einfach so dominiert.
Kann man das in den Shownotes verlinken oder ist das nur in Print? Also müssen wir das
reinkleben in die Shownotes? Wir müssten das ausschneiden und reinkleben. Aber vielleicht haben sie online auch so einen kleinen Teaser oder so.
Ja.
Ja, aber ansonsten findet ihr in den Shownotes, das ist ein sehr guter Hinweis, Henning, auch immer Sachen, die wir hier besprechen, wenn es sich anbietet, kleine Videos oder auch Artikel oder tiefergehende Literatur. Wir sind so ein bisschen, wir arbeiten auch wissenschaftlich. Mit Quellenangabe und Fußnote. Ja, genau. Also Mainz-Bielefeld 1-1. Und ein Verein hat sich so ein bisschen da unten jetzt rausgekämpft, nämlich der FC Augsburg gewinnt gegen Hoffenheim 2-1. Und das war jetzt wirklich auch, kann man schon eigentlich so sagen, für die jetzt ein Big Point, um da... Also es ist noch nicht endgültig natürlich, muss man mal vorsichtig sein, aber... Ich würde schon sagen, dass die eigentlich jetzt raus sind aus der Verlosung, oder?
Ja, die hatten ja so ein bisschen das, haben wir ja prognostiziert schon vor ein paar Wochen, dass sie so eine härtere Saison spielen können, wo man denkt, wir machen so ein langweiliges Mittelfeldgedusel und dann rutscht man nochmal unten rein, weil man doch 3-4 Spiele verliert am Stück. Und die sind ja auch, haben ja gegen Hertha auch verloren unter anderem. und sind dann so ein bisschen nach unten geschlittert, immer mit ein bisschen Abstand. Und haben es jetzt doch geschafft, sich da wieder rauszuwuseln. Es sind bei 32 Punkten, Hertha auf 14 bei 25, also das sind schon 7 Punkte.
Diese klassischen 7 Punkte, die jetzt die ganze Zeit
wirklich, ja.
Seit diesem Spieltag irgendwie existieren.
Ja, die Bayern auf Leipzig, Frankfurt auf Dortmund und jetzt auch Augsburg auf Hertha. Das sind natürlich noch 2 Plätze dazwischen, aber die magischen 7.
Die magischen 7. Die magische 7, vielleicht ein Folgentitel, den wir uns schon mal speichern könnten im Hinterkopf. Auf jeden Fall. Die haben es jetzt erstmal ein bisschen ruhiger in den nächsten Wochen. Und Hertha, hier steht es immer noch 1:1 nach 55 Minuten. Jetzt in der zweiten Hälfte gibt Union ein bisschen mehr den Takt an. Jetzt wälzt sich gerade ein Spieler der Eisernen am Boden. Deswegen wird der Ball rausgespielt. Aber so ein bisschen vom Gefühl her will Union gerade mehr den Siegtreffer. Aber das könnte uns auch in die Karten spielen, denn wir sind konterstark. Und ein Konter reicht ja.
Oh ja, muss nur hinten natürlich die Bude dicht halten.
Ja, das ist richtig. Das sollte man machen. Ja, Spieltag, also so gut wie abgeschlossen, wenn das Derby hier vorbei ist. Und man kann wirklich sagen, vorentscheidend mit so ein paar Spielen jetzt in Richtung Finale gegangen. Und außer dem Abstiegskampf, naja, alles entschieden ist auch mal so, klingt mal so hart, aber die Champions League ist schon relativ safe, da oben verteilt.
Klar, aber so zwischen Platz 9, so Platz 9 bis Platz 5 ist auch noch spannend.
Sind ja, so
4 Punkte.
Genau, wer schafft es in die Premium Europa League und wer nur in die Conference League? So, das ist, glaube ich, so die Frage dann auch.
Ja, wer darf das mal austesten, das neue Konstrukt da?
Versuchskaninchen, so ein bisschen wie bei so einer neuen AstraZeneca-Impfung oder so. Ja. Wer möchte mal.
Ja.
Nur vielleicht nicht ganz so in dem Bedeutungsrahmen.
Ja? Aber fast.
Ja. Abgesehen heute Steffen Seibert ist jetzt auch geimpft, der Regierungssprecher.
Ah, schön.
Der ist, wusste ich jetzt auch nicht, der ist 60.
Echt?
Ja. Hättest du das gedacht? Das ist ganz schön alt, oder?
Ja, wobei die Kanzlerin ist ja Jahrgang 54, meine ich.
Mhm.
Die ist ja auch schon über 60 dann.
Ja, die müsste eigentlich, ist die jetzt eigentlich auch schon mal geimpft worden? Ich meine, die müsste doch eigentlich schon mal längst geimpft worden sein, oder?
Die war auch schon dran, die war immer sehr zurückhaltend.
Ja, warum eigentlich?
Kann man verstehen bei den Wirkstoffen.
Ja, aber nee, ohne Scheiß, das habe ich nie verstanden. Da gab es auch mal so einen Kommentar vom Spiegel, so sinngemäß, impf doch endlich die SpitzenpolitikerInnen, weil das ist unser Personal, was, ja, leider ist es ja so, Spitzenpersonal, hat es jetzt immer noch nicht immer unter Beweis gestellt, aber ich meine, ist doch echt so. Also wenn die das kriegen und in Probleme kriegen, dann ist scheiße, weil so jetzt Hertha mit einem, was ist das? Halt den Ball doch flach. Ja, rechts raus, Guendouzi. Schön, Sefuig, Strafraum Kante. Könnte flanken, macht's nicht. Guendouzi nochmal in der Mitte. Da kommt Toussaint und haut den Ball über das Tor und zwar 5 Meter drüber.
Flach spielen, hoch gewinnen, das lernt man in der F-Jugend.
Wirklich, oder?
Ja.
Was war das? Also
so eine Bogenlampe. Oh, der ist einfach 10 Minuten in der Luft, der Ball. Bis dahin hat jeder Abwehrspieler sich da wieder postiert.
Naja, gut. Kommt vielleicht noch ein paar Chancen. Jetzt knapp 60 Minuten rum.
Ja, jetzt drückt ihr die Hertha nochmal. Hat Klünter von Beginn an gespielt?
Ja, Klünter hat von Beginn an gespielt. Ist ja einer von Pauls Liebling.
Stimmt.
Die alte Försterei. Er strahlt da noch im schmucken Abendlicht.
Ja, sieht schön aus. Da mit dem Wald direkt ist auch die Waldseite, die Fantribüne von Jonas. Das ist nicht nur ein Name, das ist richtig Wald. Das
ist nicht nur ein Name. Nee. Sehr schön. Ja. Ansonsten gab es ja in dieser Woche die Länderspielpause und auch ein paar Auftritte der Nationalmannschaft, nämlich 3 an der Zahl. Das war natürlich ein toughes Programm.
Ja.
Davon 2 in Duisburg, 1 auswärts in Bukarest. Und 2-mal lief es ganz gut. Ne? Das 3-0 haben wir noch besprochen gegen Island. Das 1-0 gegen Rumänien war dann schon so ein bisschen rumpeliger. Und dann folgte eine Pleite, die, glaube ich, keiner unbedingt erwartet hätte und die aber völlig verdient war, muss man sagen. Aber trotzdem überraschend. Nämlich 1-2 gegen Nordmazedonien, die sich tatsächlich als stärksten Gegner dann auch so herauskristallisiert haben da bei dem Spiel. Also ich fand sie sehr stark, haben auch wirklich verdient gewonnen, aber trotzdem war das schon echt heftig. Also das im Sinne von erschreckend, dass dann doch wieder so viele Defizite zu sehen waren, die man eigentlich schon dachte, dass sie weg gewesen wären und dann man wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurde und weiß, jetzt wird die EM eben einfach auch schwer.
Auf jeden Fall, vor allem, weil Deutschland jetzt nur Dritter ist in der WM-Quali-Gruppe, weil Armenien aus den drei Spielen wirklich 9 Punkte geholt hat. Nordmazedonien immerhin 6 Punkte, Deutschland auch 6 Punkte, also punktgleich mit dem Zweiten. Aber wahrscheinlich der direkte Vergleich, das Torverhältnis ist auch, spricht auch für Nordmazedonien. Das ist doch überraschend, ein bisschen erschreckend. Man ist natürlich aber auch Luxus gewohnt aus den letzten Jahren, weil man irgendwie immer damit 9 oder 10 Siegen durch diese Gruppenphase getigert ist, gegen die Gruppenphase, die Quali-Phase.
Ja.
Und es muss halt nicht immer so rund laufen. Ich meine, es war jetzt eine Niederlage aus 3 Spielen, es sind noch 7 Spiele zu spielen und da kann auch viel passieren.
Ja, also ich finde, es geht ja auch weniger jetzt um die Tabelle, als um einfach das, was man im Spiel gesehen hat oder eben nicht gesehen hat, nämlich die fehlende das war ein schönes Horror von Gentner, da muss er sich gar nicht so aufregen danach. Also, nämlich die fehlende Chancenverwertung zum einen, aber auch so da fehlt ja schon wieder diese ganze Bissigkeit, Griffigkeit, der Einsatz. Gut, das war das dritte Spiel in Folge, jetzt in relativ enger Zeitfolge, da fehlt auch bestimmt so ein bisschen die Kraft manchmal. Aber man hatte nicht das Gefühl, fand ich, dass sie es gewinnen wollten. Dann auch schludrig hinten, zweimal auch wirklich leichte Gegentore kassiert. Im Nordmazedonien viel kämpferischer, viel besser. Auch so vom Willen her. Und das hat wieder alles gefehlt plötzlich. Und da fragt man sich dann schon, okay, also war das jetzt dieses 3-0 gegen Island, gegen einen verhältnismäßig schwachen Gegner zum einen, aber auch einfach so ein Ding so von wegen, okay, wir machen jetzt einmal wieder Gutmachung, dann verstummen die Kritiker und Kritikerinnen und dann können wir uns wieder so ein bisschen ausruhen und dann wird wieder sichtbar, dass wir es eigentlich eben doch nicht so gut können gerade, weil wir einfach keine gut funktionierende Mannschaft sind. Wie ordnen wir das jetzt ein, Henning?
Ja, es ist, na gut. Oh, die machen gerade Druck, die Unionisten da.
Die roten die Knappen, roten. Würdest du ja sagen, ne?
Die Running Gag hier. Ja. Die eisernen Knappen.
Ja.
Ja, wie ordnet man das ein? Mir hat es ja wirklich gut gefallen, wie das gegen Island aussah. Gerade auch, dass Kimmich da so eine Rolle übernommen hat, die er bei den Bayern ja auch schon länger übernimmt. Die Bälle, die er in den Strafraum reinspielt, die hohen, das hat eine immense Qualität und da stehen dann auch Leute im Strafraum, die diese Bälle auch verwerten können, weil er die eben auch, weil das Teamkollegen sind von den Bayern auch. Also wenn jetzt ein Goretzka in der Mitte ist oder Sané oder who else?
Gnabry,
genau. Ist übrigens, ich glaube, ich habe letztes Mal, dass Sané auf Goretzka vorbereitet hat. Es war, glaube ich, Gnabry, oder?
Das weiß ich gerade nicht, Henning. Das ist schon wieder so lange her.
Ja.
Das ist jetzt auch, das können dann die Fans nachhören.
Genau, wenn ihr es gehört habt und euch geärgert habt, dann schreibt gerne.
Behaltet den Fehler selber und genau. Heftet den ab.
Ja.
Ja.
Oder schreibt eine Mail an doppelspitze@posteo.de.
Richtig, auch dieser Weg steht euch natürlich offen. Ja. So, jetzt wird wieder wild gepfiffen da auf dem Spielfeld. So, du kommst mal kurz her, mein Lieber. Schnappt sich da, weiß gar nicht wen, Cordoba wahrscheinlich.
Ja.
Boah, kann man schon mal gelb geben.
Cordoba.
Ja.
Also es hat viel Mut gemacht gegen Island. Und
genau.
Dann war es gegen Rumänien so lala, aber es hat halt gereicht.
Mhm.
Eines der berühmten Spiele, die man halt doch gewinnt, so wie Wolfsburg oder die Bayern oder Stuttgart.
Ja.
Und dann Gott, jetzt das. Und ich meine natürlich, der Elfmeter für Deutschland, der Ausgleich war ein bisschen geschenkt.
Ja, das war kein wirklicher Elfmeter.
Und dann dafür, unser Chelseaner Timo Werner hat in der zweiten Halbzeit halt das 2-1 auf dem Fuß.
Ja, stimmt, das kam ja auch noch dazu.
Und also, ja, kann er, also ich meine, jeder von uns hätte da wahrscheinlich den auch so weggestolpert, nee, aber.
Ich hätte den gemacht.
Gut. Einige
du von uns. Du auch, Henning, du hättest den auch gemacht.
Ja, auch mit 70 Minuten in den Knochen weiß ich nicht.
Der wurde sogar frisch eingewechselt. Der war gar nicht so lange auf dem Spielfeld. Also die Ausrede kann ich jetzt auch nicht.
Wenn du mich da einwechselst und stellst mich da hin, mache ich den wahrscheinlich rein.
Na klar.
Aber ja.
Zur Not mit der Pike.
Das auf jeden Fall.
Wie ich immer sage.
Ja,
das war meine Taktik. Zur Not mache ich den mit der Pike.
Ja. Also das war halt auch irgendwie ein sicheres 2-1 und man hat das Gefühl, wenn das gefallen wäre, man sagt ja immer, machen wir vorne das Tor, dann ein ganz anderer Spielverlauf. Aber ja, das wäre natürlich ein kleiner Knockout gewesen für Nordmazedonien, die sich ja doch einiges erhofft haben, haben sie 1-0 geführt, haben dann einen blöden Elfmeter, ein Gegentor bekommen. Dann stand es 1-1, was ja für Nordmazedonien immer noch ein gutes Ergebnis gewesen wäre in Duisburg gegen Deutschland. Und wenn es dann 2-1 steht, sagt man, glaube ich, eher so, ja, na gut, ist halt so gekommen, wie es sehr wahrscheinlich kommt. Und das kam halt nicht und dann haben sie am Ende nochmal den Lucky Punch rausgeholt.
Ja, aber auch vollkommen zurecht, weil sie einfach die ganze Zeit gebissen haben. Und das hast du, das war, fand ich, der größte Unterschied auch wieder. Dass da eine Mannschaft auch von der Außenseite wieder sehr drauf hingewirkt hat und mitgefiebert hat und dann auch sich das auswirkt auf eine Mannschaft, die auf dem Feld steht, wenn alle zusammenhalten und dieser Spirit dann da ist. Und was ich auch geil fand immer, und das ist auch so ein gerade so bei so Underdogs, bei so kleineren, auch so aus dem südosteuropäischen Raum, dass die Trainer machen sie alle immer sehr schick. Das finde ich immer sehr geil. Die haben alle immer so einen Anzug an. Jogi ist ja immer so ein bisschen auch sehr leger schick, aber nie so richtig schnieke.
Ja.
Und ist mir schon häufiger aufgefallen, dass ich glaube bei Rumänien war es auch so, aber auf jeden Fall bei dem nordmazedonischen Trainer, der hat auch richtig Anzug an, sah richtig schick aus und ist jetzt nur so ein kleiner Beleg dafür, finde ich, dass denen das halt wirklich was bedeutet, auch da zu spielen und dass die halt auch wirklich, klar, die spielen da gegen den vierfachen Weltmeister, wie es immer so schön heißt, das finde ich übrigens auch lächerlich, das wurde, bevor die Hymne eingespielt wurde in Duisburg, Stadionsprecher, und jetzt die Hymne des vierfachen Fußballweltmeisters Deutschland, wo du so denkst, boah ey, ganz ehrlich, geht's auch eine Nummer kleiner, danke, also es ist so ein bisschen, warum muss man das immer so 10.000 Mal betonen,
ja,
wenn wir nicht mal der amtierende Weltmeister sind, ja?
Ja. Ja, und vor allem aus dem Team auch vielleicht 3 Leute Weltmeister geworden sind.
Ja.
Einer davon ist der Trainer.
Das ist immer so, sich darauf einen runterholen, dass man das mal 4-mal geworden ist oder so. Auch der Stadionsprecher hat damit gar nichts zu tun, weil er nicht dabei war. Ja. Außer vielleicht am Fernseher.
Ja.
Also das finde ich immer so ein bisschen eklig. Naja, aber das ist halt auch schon wieder so ein Ding. Ne? So ein bisschen so dieses so leicht arrogante Vermessene und dann passiert das halt. Und dann ja. Ist da halt eine Mannschaft, die es ein bisschen mehr will. Auch eine Qualität hat vor allen Dingen. Ne? Die waren ja auch fußballerisch sehr, sehr gut und vor allem mit Goran Pandev da, dem 37-jährigen Schlachtross vorne, der die Bälle festmacht und gut verteilt.
Ja, damals mit Inter Mailand Champions League-Sieger geworden, 2010 gegen die Bayern.
Mit Chelsea.
Mit Chelsea?
Ja.
2012 dann?
Ich glaube ja. Also mit Inter Mailand gegen die Bayern kann nicht sein, weil da haben sie nicht, glaube ich, nicht im Finale gestanden, oder? Also,
doch, 2010 war doch.
Bin ich jetzt gerade falsch gewickelt? Ja, ja, aber das Finale daheim, ich glaube, da war er auch, oder nicht?
Okay, dann muss ich jetzt nochmal.
Recherchieren wir nochmal. Ja. Aber ich glaube auf jeden Fall hat Goran Pandev.
Bei Chelsea.
Auch bei Inter gespielt, aber ja.
Reichen wir nach, in den Shownotes.
Ja, genau. Ja, aber ja. Das war für mich so ein bisschen der Unterschied, der größere Wille.
Ja, was mich wahnsinnig stört bei so Partien gegen so ein ekligen Underdog-Gegner, und eklig ist jetzt als höchstes Kompliment gemeint, weil die einfach bissig sind und das sehr wollen und schwer zu spielen sind, beobachte ich es häufig, dass die Kommentatoren, und das ist, glaube ich, auch jetzt gar nicht einer individuell, sondern das ist so eine Kommentatorensache, die reden dann diesen Gegner so stark. Also jede gelungene Aktion sagen sie dann, ja, da die wollen es hier heute richtig, die sind richtig heiß, die gehen in die Zweikämpfe und Deutschland wird dann so klein geredet. Und mir persönlich als Zuschauer, wenn es, starker Pass von Niklas Stark.
Ein starker Pass. Schöner Ballverlust von der Hertha gerade, naja.
Rede
weiter, Henning, ich höre dir zu.
Also es mag jetzt so ein bisschen, wie sagt man, metaphysisch, esoterisch wirken.
Du meinst, dass denn die Spieler das hören auf dem Platz und
nee, das nicht, aber wir vor dem Fernseher hören das und ich persönlich würde gerne so einen optimistischen Gedanken hegen, um auch vielleicht so Wellen des Optimismus zu senden, und das fällt mir sehr schwer, wenn der Kommentator wirklich jede gelungene Aktion des Gegners so in den Himmel lobt.
Na, was mich nervt, das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung, ist dieses am Anfang immer so 50.000 Mal betonen, das ist jetzt der 69. der Fußball-Weltrangliste.
Ja.
Nach dem Motto so, ja, die müssen wir locker schlagen, das ist ja ein kleiner Zwerg und so, und das wäre ganz schön peinlich, wenn wir das verlieren. Und wenn die dann halt gut drauf sind, dann heißt es plötzlich, naja, aber die spielen ganz schön gut. So, ich weiß, was du meinst.
Ja.
Nur gegen Nordmazedonien war es dann nur wirklich so, dass sie überraschend stark auch technisch drauf waren und Deutschland dann auch ein paar Mal da wirklich ausgespielt haben und sehr souverän kombiniert haben und Deutschland einfach sich kaum selber so rausgespielte Chancen erarbeitet hat und so. Und deswegen kann man das dann schon machen und dann, ja, aber ich grundsätzlich weiß ich, was du meinst. Ja, gut. Ist vielleicht einfach so ein Kommentatorending. Was mich bei RTL auch manchmal nervt, ist diese Doppelmoderation mit Steffen Freund.
Ja.
Das ist auch so ein bisschen, ja, also immer so ein bisschen Stichwortgeberei. So dieses so, und dann auch so einen leichten, schlechten Humor noch. Und ich habe bei Marco Hagemann nochmal das Gefühl, eigentlich mag ich den, aber irgendwie habe ich in letzter Zeit, mag ich ihn nicht mehr so gerne. Ich weiß gar nicht warum, aber ich glaube, liegt auch daran, dass er so ein bisschen immer, gab ja wieder eine Aktion auch vor der Mannschaft, von der Mannschaft vor dem Anpfiff. Gegen für Menschenrechte, gegen ja, Katar so ein bisschen. Warum auch immer das jetzt so plötzlich so en vogue ist, aber gut. Ja. Und da meint er dann auch so, ja, und die Mannschaft hat nochmal ganz klar betont, das kommt aus dem aus der Mitte des Teams und so. Das ist keine Marketingaktion, das glaube ich denen auch. Und das finde ich auch toll. Ich glaube, das ist das, was ich bei ihm nicht mag, dieses so, sich so verbrüdern mit der Mannschaft, weißt du?
Ja.
So. Und das ist, finde ich, ganz gefährlich, gerade bei so Nationalmannschaftskommentatoren und diesem ganzen Stuff, der auch von den Medien da mal drumherum ist, dass die sich zu sehr mit den Anfreunden und so per Du sind und so ein bisschen verbrüdern. Das passiert sehr schnell, glaube ich, weil du bist ja in so einer Blase drin und kennst die natürlich dann irgendwann auch und manchmal das Gefühl. Also sie sind dann schon auch kritisch mit denen umgegangen, so, keine Frage, also mit dem, der Leistung. Aber bei solchen Aktionen ist dann immer so dieses so, nee, finde ich ja wirklich toll, dass die das machen.
Ja, ich fühle die Distanz ein bisschen, ne? Also das ist nicht so der Journalist, der da sitzt.
Sondern, ja, so ein bisschen.
Ja, ein bisschen der, ja. Teammitglied fast.
Ja, hatte ich das Gefühl. Vor allen Dingen da mal ganz kurzer Exkurs zu, was mir mal aufgefallen ist, jetzt dieses ganze Katar-Thema, ist natürlich völlig zu Recht so, dass das jetzt kritisiert wird. Bisschen zu spät, meiner Meinung nach. Das ist das eine. Das andere, es wurde auch eine WM in Russland gespielt, die jetzt ja auch nicht unbedingt dafür bekannt sind, die Menschenrechte hochzuhalten, Stichwort Nawalny, die jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt sind, die Rechte von Homosexuellen wertzuschätzen, überhaupt, dass die überhaupt Rechte haben in der Gesellschaft. Und ich erinnere mich da jetzt nicht unbedingt an so viele Aktionen von der Nationalmannschaft vor diesem Turnier.
Das stimmt.
Weißt du, was ich meine?
Ich glaube, bei der Olympischen Winterspiele in Sotschi Gauck nicht angereist oder so?
Ja, ich meine, es gab ja auch im Vorfeld der WM-Debatten, aber halt nicht so wie jetzt vor Katar.
Ja.
Und natürlich ist Katar vielleicht immer eine andere Dimension, wobei, ob jetzt irgendwie ein Oppositioneller da einen Mordanschlag erleidet und also es spielt sich in der gleichen Liga ab, würde ich mal sagen.
Würde ich auch sagen. Und vor allem auch, es wurde hier in Berlin eine Georgier erschossen.
Ja.
Im kleinen Tiergarten.
War das vor dem Turnier? Weißt du das noch? Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Nee, aber ich glaube, Russland, ja gut, ist ja auch, es gab ja vorher auch schon Sachen, die in die ähnliche Richtung gegangen sind. So. Also, was ich nur sagen möchte, ich finde, so ein bisschen ist das zeigt halt für mich auch so ein bisschen dieses Verlogene, in Anführungszeichen, so, oder dieses leicht Falsche, das jetzt so in den Mittelpunkt zu rücken, auch vom DFB-Team, aber zum Beispiel bei Turnieren für Russland, das irgendwie gar nicht zu thematisieren.
Ja, ja. Es ist auch, man hat immer das Gefühl, dass man es, wenn man alles ankreiden würde, was anzukreiden wäre, dann könnte einfach nichts mehr stattfinden. Und deswegen muss man dann quasi sehr bewusst auswählen, was man als Bundesregierung oder auch als DFB dann mal anspricht, damit man nicht nichts angesprochen hat, aber damit auch alles so ein bisschen stattfinden kann. Ich meine, die WM in Katar wird es auch stattfinden.
Ja, ist ein Problem des gesamten Geschäfts halt.
Ja.
Dass du, also du hättest das Problem ja nicht, wenn du die Turniere nicht mit Korruption vergeben würdest und dann halt auch in Regionen, die die Menschenrechte ein bisschen mehr schätzen und die Demokratie.
Ja.
Ja.
Schwierig, weil gleichzeitig brauchst du ja auch Regionen, die da 15 Stadien hinbauen. Und also entweder haben diese Regionen die Stadien.
Ja genau, du musst ja gar nicht bauen, das ist ja auch das Thema. Also die stehen ja nachher alle weitestgehend leer. Das ist ja das nächste Thema.
Ja klar, aber wenn du immer nur die Regionen nimmst, wo schon genug Stadien sind, dann hast du immer nur Europa oder Brasilien.
Naja, in Brasilien wurden die ja auch alle neu gebaut. Ja, das ist ja auch ein Thema gewesen jetzt. Also die sind jetzt auch, ziemlich viele davon sind einfach leer.
Ja, hast du nur Europa oder USA?
Ja, beziehungsweise, naja gut, Asien hat ja auch ein paar Stadien. Ne? Also
ja,
es ist ja auch die Frage, was würdest du mit einer WM bewirken oder mit einem großen Turnier? Würdest du damit eine Region stärken? Machst du das wirklich nachhaltig? Glaube ich nicht. Also
das ist ja bei den Olympischen Spielen dasselbe Thema. Ich glaube, Barcelona ist 92 oder so, dass das die letzten Spiele gewesen oder vielleicht auch die einzigen, wo so eine Stadt mal so richtig einen Aufschwung erlebt hat. Also die haben die Spiele bekommen, waren davor so lala touristisch und sind jetzt ja eine skurrile Szene. Also die haben richtig davon profitiert, nachhaltig als Stadt. Und ja, alle anderen haben das versucht, aber das hat, glaube ich, nirgendwo so richtig funktioniert seitdem. Und es war mal ein Riesendebakel und mal weniger Debakel. Aber im Prinzip ist das ja schon ein Gedanke dahinter. Und vor allem ist, glaube ich, im Fußball der Gedanke, den Fußball auch mal in Ecken der Welt zu bringen, in denen das noch nicht so der Fall ist.
Ja, das ist immer dieser romantische, sehr blatter Gedanke.
Ja.
Aber der ist ja eigentlich auch total überholt. Also, keine Ahnung, der Fußball ist ja schon in jeder Ecke.
Ja.
Und auch jetzt zum Beispiel, als die WM in Südafrika war. Ja, also das erste Mal auf dem afrikanischen Kontinent, ziemlich cool. Schöne Geschichte auch.
Ja.
Aber bringt es wirklich nachhaltig was? Wenn, dann nur, wenn du auch da dran bleibst und das irgendwie förderst und dann das als Anlass nimmst zu sagen, okay, wir bauen da Programme auf und bauen eine langjährige Kooperation auf, sozusagen, ne? Die dann auch da bestehen bleibt so.
Ja.
Und die jetzt auch nicht so von diesem, wir als Europäer wissen, wie es geht und zeigen euch das mal und so läuft das, Perspektive läuft, sondern eben auf Augenhöhe. Und das ist ja, kommt ja auch noch dazu, dass dann eben auch so dieses so, wir westliche Welt, die so geil entwickelt ist und irgendwie weiß, wie das hier läuft im Stadionbau, kommen dann zu euch ins Land und bauen das dann auch mal. Das ist ja auch so. Also ist ja klar, da werden da natürlich heimische Firmen irgendwie, kriegen da Aufträge, aber die ganz großen Dinger werden wahrscheinlich eh wieder von irgendwelchen europäischen Firmen abgegrast.
Ja. Aber in Südafrika haben wir zumindest gelernt, dass die Vuvuzela keine gute Idee war.
Ja, die ich ja mal fälschlicherweise nach Brasilien hier verortet habe im Podcast. Kurz mal Derby-Update, 76. Minute, es steht immer noch 1-1 und das läuft, glaube ich, auch auf so ein 1-1, beziehungsweise auf so ein, wenn dann, so ein Lucky Punch noch hinaus.
Ja, es ist ziemlich zerfahren.
Ja.
Die Union hat gefühlt mehr Ballbesitz, auch mehr Aktionen, aber die Hertha steht eigentlich ganz, ganz solide hinten.
Waren jetzt auch gar nicht mehr die riesen Chancen in der zweiten Halbzeit vom Gefühl, oder?
Ja.
Gibt es keine viel im Kopf,
die Mittelfeldgeplänkel.
Sie haben kämpft, aber das ist auch, Ascasiba.
Oh, Junge.
Eieieiei.
Du darfst doch nicht reingehen.
Das gibt, glaube ich, rot. Nee, gelb. Okay.
Gelbe Karte.
Aber das war auch schon wieder so ein typischer Ascasiba. Da kann er froh sein, dass er der Ball noch in der Nähe war.
Ja.
Ich justiere mal kurz wieder den Sound und ja. Du kannst die Situation mal schildern, Henning.
Wer liegt denn auf dem Boden? Können wir aufstehen in der Rückennummer? Schlotterbeck. Ist auf jeden Fall Ascasiba da. Jetzt sieht man es nochmal. Ja, der Ball ist da frei. Schlotterbeck ist halt vor ihm am Ball und der grätscht da rein, als wenn es kein Morgen gäbe. Und erwischt ein ganz, ganz bisschen Ball und sehr, sehr viel Schlotterbeck, der da im hohen Bogen ins Seiten ausfliegt. Gibt gelb. Damit ist er ganz gut bedient, aber rot wäre auch ein bisschen hart. So schlimm war es jetzt auch nicht. Aber Ascasiba war ja damals der Transfer, als so Namen wie Mario Götze kursierten. Und man dachte, jetzt kommt was ganz Großes mit den Windhorst-Milliarden. Und
Milliarden? Noch sind es nur Millionen.
0,2 Milliarden. Alles auch in Milliarden ausdrücken. Dann kam dann da Ascasiba raus als Wechsel. Das war schon die erste Windhorst-Enttäuschung eigentlich. Er ist ja gar kein so schlechter, aber
Windhorst oder Ascasiba? Den Anschluss habe ich noch nicht ganz. Oh, da ist der Schuh ausgezogen bei
Niklas Stark.
Bei Niklas Stark. Ja. Ja, aber das war jetzt gerade so eine typische Szene für das Derby, keine Schlüsselszene. Eine sinnbildliche Szene für das Derby. Sie haben kämpft, hart an der Grenze teilweise, aber jetzt nicht der große Fußballgenuss. Und das hat sich in dieser gelben Karte für Ascasiba so ein bisschen nochmal manifestiert.
Jawollo. Jetzt gibt es einen Wechsel. Jetzt kommt Sami Khedira.
Sehr schön. Den vorhin die Hertha Instagram-Seite als unser Weltmeister, unser U21-Europameister, unser deutscher Meister angekündigt. Das ist ganz komisch. So mehrere Titel aufgezählt, wo ich dachte, ja, aber das hat er ja alles nicht mit Hertha jetzt gemacht. So,
italienischer Meister ist er bestimmt auch mal geworden,
ja,
oder?
Genau. Dreifacher Vater, Grillmeister und weiß ich nicht, der Mann mit den meisten Schuhen.
Und Seepferdchen hat er auch.
Hier ist er, Sami Khedira. So klang das, wo ich also denke, Leute, geht's da auch bitte nur mal kleiner, danke. Kunja jetzt mal mit einem Antritt.
Oh, stark.
Ah, gibt den Ball aber auch wieder nicht ab und das ist so eine typische Kunja-Szene wieder. Da muss er entweder sich faulen lassen, ja, sag ich jetzt mal so,
ja.
Oder den Ball halt abspielen und nicht
kein Foul.
In den Gegner reinlaufen. So,
oh, super.
Hertha jetzt mal ein bisschen wieder mit Struktur im Spiel, die komplett beiden Teams in der zweiten Halbzeit fehlt. Baut jetzt mal ein bisschen ruhiger auf. Toussaint gibt zurück, stark. Mal eine längere Ballbesitzphase. Das gab es jetzt, glaube ich, seit einer Viertelstunde nicht.
Ja.
Okay, vielleicht geht da nochmal was. Ah, so nicht. Alter. So nicht mit so einem schlechten Pass.
Die Bälle, die Kimmich mit ein bisschen mehr Zug spielt.
Ja.
Da ist er vorbei.
Mann, Mann, Mann. Kunst, also da hängt übrigens die ganze Zeit ein Banner von den Union-Fans. das hängt da, glaube ich, auch schon den ganzen Lockdown über, oder? Ist das nochmal neu?
Das sieht sehr frisch aus, aber ich glaube auch...
Mehr Mut zu schlüssigen Konzepten. Kunst, Kultur und Sport brauchen eine Perspektive. Das ist, glaube ich, schon relativ neu.
Ja.
Ich denke, es ist allen klar, was damit gemeint ist. Obwohl die Museen sind ja wieder offen. Ne? Ich glaube, du kannst mit so Vormeldungen und so, kannst du, glaube ich, ins Museum.
Ach krass, und mit dem negativen Test, den wir jetzt ja beide haben. Wir können auch ins Museum heute Nacht.
Könnten wir noch machen. Nachts im Museum.
Ja, da läuft hier der T-Rex Tristan, läuft da nachts durchs Naturkundemuseum hier in Berlin.
Ja. Gut, also letzten 10 Minuten brechen jetzt hier an im Derby und vielleicht sprechen wir noch ganz kurz über die Nationalmannschaft und dann lassen wir die letzten 5 Minuten vielleicht jetzt nochmal mit einer Chance für Hertha. Oh. Das war ganz brenzliches Rückspiel da von Union und da kommt fast noch, ich glaube, Córdoba war es oder Kunja an den Ball. Ich würde sagen, die letzten 5 Minuten lassen wir hier das Derby mit uns als Kommentatoren laufen und davor noch schließen wir noch kurz das Kapitel Nationalmannschaft ab, denn es hat sich ja auch wieder so ein bisschen gezeigt, Thema war Chancenverwertung. Richtig viele wurden auch nicht rausgespielt gegen Nordmazedonien, aber die rausgespielt wurden, wurden eben nicht verwertet. Stichwort Timo Werner. Henning, meine These ist ja nach wie vor, und das können wir leider schwer lösen, weil ich jetzt auch nicht weiß, ob es da den riesen Knipser gibt, den wir brauchen, denn es fehlt ein Neuner, ein echter Neuner nach wie vor. Und wer könnte das machen? Schwer zu sagen. Also
Mario Gomez.
Ja gut, also... Vielleicht reicht es ja auch schon, wenn Thomas Müller zurückkommt, ja, der auch irgendwie für Gefahr sorgt. Keine Ahnung, aber es fehlt auf jeden Fall jemand. Das ist jetzt eine ganz scheiß Situation da wieder von Hertha. Ey, aber das ist auch so schlecht verteidigt. Da kommt der Spieler, kommt da irgendwie wieder, also, na, egal. Gleich zum Derby. Ja, These. Uns fehlt ein echter Neuner in der Nationalmannschaft. Wer könnte es machen? Oder fehlt er uns doch nicht?
Ist Deutschland nicht immer eigentlich das Team gewesen, das ohne so einen echten Neuner auskommt, auch Weltmeister geworden ist 2014, ohne so einen richtigen.
Klose.
Ja, das stimmt.
Mit, ich glaube, allein gegen Brasilien 2 Toren oder 3 oder so. Also der hat dann, das war ja sein letztes großes Turnier, da hat er nochmal richtig stark gespielt. Also das so ein Typ fehlt halt.
Ja.
Der jetzt auch nicht, ich weiß schon, was du meinst, da war es auch schon sehr mittelfeldbasiert und Ballbesitz und so, aber Klose halt da vorne, der geknipst hat.
Ja, das stimmt. Das war diese große Zeit der falschen Neuen, Mario Götze und so Leute. Die das dann gespielt haben und auch nicht gespielt haben, ganz stealthy. Aber ja, ich glaube, so einer wie Thomas Müller würde dem Team gut tun, wenn der wieder da wäre. Auch, ich glaube, für die Teamchemie, ich glaube, es ist auch einer, der bei den Bayern ein Faktor ist, wenn sie mal hinten liegen. Und sie lagen ja selten so viel hinten wie in dieser Saison. Ich glaube, ich muss nicht falsch sagen, 13 Mal kann das sein. Hat man das nicht mal als Zahl vor ein paar Wochen? Ich glaube, die lagen schon 13 Mal hinten in der Saison und haben das halt sehr oft wieder gedreht, weil halt auch so einer wie Thomas Müller dann so ein Team auch anpeitscht und auch den Leuten mal ins Gewissen redet, die das dann gerade nötig haben in dem Moment. Und ich könnte mir vorstellen, dass so einer im Team gut wäre, weil der steht einfach gut. Man weiß ja bis heute nicht so richtig, warum der so erfolgreich ist.
weil er da steht, wo man ihn nicht vermutet.
Genau, der ist halt da, wo er ist und dann müllert er das Ding irgendwie rein.
Ja.
Und ich meine jetzt, in der Liga gegen Leipzig hat er das Ding eben dann Goretzka auf den Fuß gemüllert. Und das sind einfach Dinge, die funktionieren. Und ach du Scheiße.
War nicht abseits. Das war raus, aber Glück für uns. Eieiei, da war relativ frei, Poyan Palo eingewechselt worden.
Hand,
das war Hand.
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 Was? Hallo.
Was?
Oh, Diggi, ey. Naja, hätte man nochmal pfeifen können.
Eigenen Körperteil, aber da hat sie dann so gegen die Hand geböllert. Naja.
Ja. Ja, Thomas Müller, ich würde auch sagen, und da uns noch 1 Minute noch bleibt, wenn wir hier die letzten 5 dem Derby widmen wollen, würde ich auch sagen, der könnte der Mannschaft definitiv gut tun. Ob er jetzt irgendwie gleich automatisch dann für mehr Tore sorgt, ist die andere Frage. Aber weil das Problem des Neuners wirst du auch langfristig jetzt erstmal nicht lösen. Timo Werner spielt so eine mittelmäßige Saison in London. Dann hast du eigentlich auch nur noch, einen Volland, den du dann immer neu nominieren müsstest. Du hast, wer ist da noch? Keine Ahnung. Vielleicht fehlt mir auch gerade jetzt ein Name oder so, aber ich wüsste jetzt nicht jemand, der da gerade großartig uns die Tore besorgt, weil alle Spieler, die in der Bundesliga oben stehen in der Torjägerliste, sind alles kommen aus anderen Ländern.
Das stimmt. Michael Preetz hat ja wieder Zeit jetzt, ne? Für neue Aufgaben.
Michi.
Ja, hat er ja Bock. Hat ja auch mal irgendwie fünf Länderspiele gemacht für Deutschland.
Ja.
Mit zwei Toren oder so.
Ja, naja, gut.
Ja. Ja, schwierig. Ich glaube, es ist auch eine Chance, dadurch,
Max Kruse vielleicht.
Jogi ja seinen Rücktritt schon festgemacht hat, dass er jetzt Müller auch nochmal zurückholen könnte, ohne über die nächsten 20 Jahre jetzt so das mit sich rumschleppen würde.
Ja.
Dass er
so jetzt nochmal
diese falsche weiter. Entscheidung, also wird er ihm bis heute Gib nachgetragen.
Doch den Ball ab. Ja, Entschuldigung.
Gemacht.
Ja.
Bis heute nachgetragen, dass er damals so hart den harten Cut gemacht hat und gesagt hat, ihr drei seid jetzt raus zu Müller, Boateng und Hummels.
Ja.
Und ist klar, wenn er jetzt sagen würde, ich hole jetzt ein, zwei oder alle drei zurück, dann würde er sagen, ich habe einen Fehler gemacht, so wie die Kanzlerin. Er ist ja ein bisschen die Kanzlerin des deutschen Fußballs. Und die hat sich auch neulich hingestellt nach dieser Osterentscheidung, wo die ja erst 12 Stunden getagt haben und was entschieden haben und dann nochmal 5 Stunden zu tagen, um das wieder zurückzunehmen.
Ja.
Hat sich auch hingestellt und gesagt, das ist mein Fehler, ich habe einen Fehler gemacht. Und so ähnlich würde es jetzt auch wirken oder ihm zumindest aufgenommen werden, wenn er jetzt einen da zurückholen würde. Und ich glaube, wenn es nur für ein Turnier wäre, wäre das jetzt nicht so ein Karrieredebakel. Also ich glaube, er könnte das ganz gut machen.
Okay. Machen wir einen Haken dran. Werden wir beobachten, wird sich auch noch entwickeln. Nur, es gibt jetzt kein echtes Pflichtspiel mehr, sondern nur noch Testspiele vor der EM, nämlich gegen Dänemark, glaube ich, noch und gegen Litauen oder so. So ganz komische Gegner nochmal, die er sich ausgesucht hat. Und dann ist schon wieder der Ernst des Lebens dran mit Gruppenphase unter anderem gegen Portugal und Frankreich. Viel Spaß. Also das wird happig und Stand jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass wir da so gut abschneiden. Aber gut, vor ein paar Spielen haben wir noch gesagt, es läuft wieder ganz gut. Also das ist ja eine Wundertüte offenbar.
Das stimmt. Außerdem ist Deutschland ja auch eine sogenannte Turniermannschaft.
Ja, was immer das heißt. In Russland. Eine super Turniermannschaft sind wir.
Das haben wir ja boykottiert, von innen.
Ja, richtig. Quasi, ja, so, und jetzt widmen wir die letzten Minuten dieser Folge 68 noch dem Stadtderby. Übrigens der Premiere für Paul Dardai. Es ist sein erstes Derby.
Ach, krass.
Ja, stand auch nie in der Seitenlinie als Trainer von Hertha bei einem Derby. Und Hertha könnte jetzt auch nochmal vielleicht dafür sorgen, dass er mit einem Sieg das Ganze abschließt, aber nicht so, wenn Cordoba den Ball in den Fuß des Gegners spielt.
Unsauber jetzt die Pässe.
Man muss aber auch sagen, es wäre jetzt auch nicht verdient, wenn da jetzt noch irgendwo der Siegtreffer fällt, weil beide Teams haben jetzt nicht so eine überragende zweite Halbzeit gespielt.
Ja, ist eigentlich so 1-1 das logische Ergebnis ein bisschen.
Mit dem beide aber auch nicht so wirklich zufrieden sein können, ne? Tabellarisch. Also
ja, die Hertha haut das unten nicht raus und Union bringt das nicht näher an den 7. Platz. Aber die sind der 7., ne? bringt auf jeden Fall.
Du, das müsstest du mit deiner Nachbarschaftsthese ja eigentlich jetzt wieder ganz gut hier belegen können.
Ja, aber dass Hertha und Union jetzt Nachbarn sind, da müssen die in der Tabelle nicht nah beieinander stehen.
Ja, das ist ja da die komische Sonderregel bei dieser ohnehin etwas merkwürdigen Nachbarschaftsregel, die du hier aufgestellt hast. Ja, aber auf jeden Fall kann man eins sagen, Hertha kann zum ersten Mal seit längerer Zeit mal wieder 2 Spiele hintereinander ohne Niederlage bestreiten. Das gab es, glaube ich, auch schon längerer Zeit nicht mehr.
Ja.
Ist ja auch mal ganz gut für Paul Dardai, wenn das jetzt so bleibt. Ne? Wir spielen hier noch ein bisschen. Ich denke mal, es wird auch ein bisschen Nachspielzeit geben, weil es gab ein paar Unterbrechungen.
Ja.
Unter anderem eine Rudelbildung und so. Oder war das schon in der ersten Halbzeit? Das war schon in der ersten Halbzeit, glaube ich. Aber trotzdem gab es ein paar Unterbrechungen, die auf jeden Fall so 3 Minütchen sollte es geben hinten drauf. Ja, aber ein etwas enttäuschendes Derby, muss ich auch sagen. Also ist, klar, ist immer umkämpft und immer brisant und immer so ein bisschen wuselig gewesen, aber so richtig vom Hocker gehauen hat es einen jetzt nicht, oder?
Ja, die erste Halbzeit war deutlich besser als die zweite.
Ja.
Das ist dann ein bisschen schwierig. Es gibt ja so psychologische Untersuchungen, dass wenn man Urlaub macht, 3 Wochen,
Oh, jetzt kommt hier schon wieder eine psychologische Nessung. Ich bin gespannt. Ja.
Dass der letzte Abend ganz entscheidend dafür ist, wie man den ganzen Urlaub wahrnimmt. Also wenn man jetzt 3 Wochen super Action hat und am letzten Abend ist sowas richtig Dröges und irgendwie
also Lebensmittelvergiftung
der,
oder
genau,
so.
Lebensmittelvergiftung, der Cocktail schmeckt nicht und irgendwie gab es das nicht, was man wollte im Restaurant, dann nimmt man das so mit. Und wenn der letzte Abend nochmal richtig schön ist mit Cocktail im Sonnenuntergang am Strand, dann ist der ganze Urlaub in einem besseren Erinnerung. Und so ein bisschen diesen Effekt haben wir jetzt auch bei dem Spiel, weil nämlich die erste Halbzeit war eigentlich ziemlich gut mit Rudelbildung, mit ist es gelb oder ist es rot oder nur gelb.
Zwei Tore,
der Ausgleich noch kurz vor der Pause, nicht kurz vor, aber der Ausgleich noch. Und dann dachte man, das wird jetzt hier richtig heiß in die zweite Halbzeit rein. Und
ja,
das
stimmt.
Wurde nicht ganz so heiß gegessen, wie es gekocht wurde. Und deswegen sind wir jetzt so, glaube ich, ein bisschen enttäuscht.
Naja, vielleicht versteckt sich ja noch irgendwo so ein Osterei.
Ja. Hier. Richtig gut, die Wurst. Auch geil, diese Stadien, wo noch manuell
das
umgeschaltet wird. Da wird auch mal sehr gerne hingeseppt von der
Kamera. Jedes Mal, damit sie nochmal sagen können, oh, guck mal, da wird er nur mit der Hand gestellt.
Wie früher. Ja. Das war in Paderborn war das auch so, als die damals.
Und dann geht die Zahl immer nicht so richtig rein und dann, hat er Probleme und so, da wird immer noch so ein bisschen gescherzt. Das ist jedes Mal, jedes Mal im Spiel.
Ja.
Und so ein Lückenfüller, ist ein Lückenfüller.
Da wird dann 4 Minuten draufgehalten, man sieht das Spiel nicht, aber ja.
Ja, um das Spiel, genau, aber vielleicht nochmal jetzt so, wo die letzten Minuten laufen, 3 Minuten Nachspielzeit zusammenzufassen, wirklich, also umkämpfte erste Halbzeit mit Highlights, wo Union auch 2-0 hätte in Führung gehen können, Lattentreffer, Abpraller nicht genutzt, Hertha dann ein bisschen besser ins Spiel gekommen, Ausgleich gemacht mit einem, ergaunerten Schmeichelelfmeter und danach kam lange bis jetzt eigentlich gar nichts, so, also keine Riesenchancen, alles nur so Stückwerk. Union kommt jetzt aber nochmal, da müssen wir nochmal drauf gucken, abgewehrt erstmal nochmal Einwurf. Ja, aber jetzt nicht das große Fußballfest, das im Hinspiel ja zum Beispiel doch auch durchaus da war. Und jetzt wechselt nochmal Hertha aus, bringt Piontek für für Córdoba. Piontek, der auch in der polnischen Nationalmannschaft Stamm spielt.
Ja, auch getroffen hat, ich glaube, Ungarn.
Ja. Ja, der jetzt aber nur noch 1,5 Minuten bekommt von Dardai. Ohnehin ja auch sehr glücklos nach wie vor ist. Trifft mal, dann ist er mal wieder ein paar Spiele raus. Also so richtig angekommen ist er immer noch nicht, der Millionentransfer aus Mailand.
Ja.
Nicht so wie ein anderer Millionentransfer aus Mailand mit André Silva. Der hat es eingeschlagen.
Das stimmt.
Ja, da hätte man den holen können.
Irgendwie auch
jetzt aber nochmal aufpassen, dass wir nicht hinten raus noch uns da einen reinmurmeln lassen, ne? Leute, kein Elfmeter jetzt. Oh Gott, ey.
Freistoß für Berlin, für Berlin, ja, für die Hertha.
Ja, Poyampalo legt sich da an der Luft selber quer, glaube ich, ne? Ja.
Puh.
Ja.
Die Haare werden fast
angekommen.
Ja, das ist irgendwie immer komisch, dass die Spieler bei anderen Vereinen dann häufiger einschlagen, wie jetzt Silva bei Frankfurt und Piontek bei der Hertha nicht. Wenn man jetzt das andersrum getradet hätte, ist die Frage, ob jetzt Silva bei der Hertha auf der Bank sitzen würde und schmollt oder ob Piontek bei Frankfurt eingeschlagen wäre. Also vielleicht liegt es dann auch ein bisschen am Umfeld.
Total. Also ich glaube, dass zum Beispiel jetzt in Frankfurt ist für Kostic sehr entscheidend, dass jetzt Luka Jovic wieder da ist, weil ne, Buddies irgendwie und gibt ihm gleich ein gutes Gefühl so ein bisschen und dreht er jetzt ja auch seit, weiß nicht, 7, 8 Spielen komplett auf. Gibt es da nochmal Ecke? Nee. Was denn jetzt? Nee, Abschluss.
Ja.
Das sah so aus, als würde Freischuss oder so. Ah, okay. Ah. Ja, Nachspielzeit ist auch rum, das heißt, Schiri wird gleich abpfeifen hier. Aber das ist, glaube ich, total wichtig. Umfeld, Mannschaftsspirit, vielleicht auch jemand aus dem gleichen Land noch da und so. Also es kann sehr viel bringen und ja, Abpfiff.
Schluss.
1-1. Ja, wir gucken mal in die Mienen von Pal Dardai. Na, so richtig zufrieden wirkt er auch nicht. Eher
ja, sehen alle sehr
sehen alle so ein bisschen gnatschig aus, ne?
Mischung aus Ratlosigkeit und Unzufriedenheit. Da sehen wir Khedira mit Kruse.
Khedira, der jetzt auch nochmal so 15 Minuten anschwitzen durfte, auch nicht wirklich viel gespielt hat.
Ja. Tja, jetzt haben wir Union Berlin weiterhin auf Platz 7, punktgleich mit Stuttgart und Gladbach auf Platz 8 und 9.
Ach krass, ja, alle gleiche Punktzahl?
Alle 39 Punkte, dann kommt Freiburg mit 37 dahinter, dann ist ein kleines Loch auf Augsburg Und Leverkusen auf Platz 6 mit 43, also 4 Punkte vor dieser Dreiergruppe. Das wäre natürlich für Union mit einem Sieg, hätten sie das auf einen Punkt, auf 2 Punkte.
Ja, hätte Fahrradkette.
Ja.
Das ist halt so.
Und die Hertha auf Platz 14 haben Mainz quasi nicht überholen lassen durch das Unentschieden. Punktgleich weiterhin mit Mainz. 2 Punkte vor Köln auf dem Relegationsrang und auch 2 Punkte vor Bielefeld auf Platz 17. Das ist wahnsinnig eng. 17 auf 14, 2 Punkte.
Ja.
Und nach oben sind es 5 auf Werder Bremen und Hoffenheim, die auch punktgleich sind. Ist schon eine enge Kiste in der Bundesliga.
Hör mal kurz, gerade ganz kurz, was der Skyman hier sagt. Der ist einer Meinung mit uns. Er sagt auch, zweite Halbzeit eher enttäuschend von beiden Teams und das kann man, glaube ich, auch so, sagen. Der hat sich auch nicht warm eingemummelt. Den Wintermantel darunter noch sehe ich so ein Daunenjäckchen.
Ja, stimmt. Ja. Doppelt hält besser, aber kein Schal. Denkt sich auch.
Ja, Schal ist egal. Schal ist egal, denkt er sich auch. Und jetzt wird zurückgegeben ins Studio. Ja, also es ist auf jeden Fall, ja, so richtig zufrieden ist man jetzt nicht nach diesem Auftritt. Das kann ich jetzt wirklich, muss ich wirklich sagen. Also hätte ich mir mehr erhofft, auch gerade in der zweiten Halbzeit. Da hätte ich irgendwie ein bisschen das Gefühl, jetzt auch nach dem Ausgleichstreffer von Hertha, dass da noch ein bisschen mehr geht. Aber gut. Wie geht's jetzt eigentlich weiter? Die nächsten Spiele bei der Hertha und bei Union, wo wir jetzt hier auch am Ende der Folge so langsam angelangt sind.
Ja,
es wird ja erstmal Champions League gespielt.
Stimmt.
Das ist jetzt ja auch noch unter der Woche.
Ja.
Unter anderem mit Dortmund gegen Man City.
Genau, am Dienstag sehen wir Real Madrid-Liverpool und Manchester City gegen Borussia Dortmund, also das Auswärtsspiel erstmal für Dortmund. Und am Mittwoch Porto-Chelsea und FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain, das Finale aus dem letzten Jahr.
Alles in dieser Woche?
Alles in dieser Woche, Dienstag und Mittwoch. Die
Hinspiele. Wahnsinn.
Das
ist ja der Wahnsinn.
Dann ist Europa League am Donnerstag.
Ja.
Da haben wir Knallerpartien wie Granada gegen Manchester United.
Mhm.
Ajax Amsterdam gegen AS Rom.
Mhm.
Ist wirklich ein kleiner Knaller. Arsenal London gegen Slavia Prag. Dynamo Zagreb gegen Villarreal. Und das war's. Das Viertelfinale.
Kann jetzt sonst wieder noch irgendwas kommen, oder nein? Das auch schon. Hä, kommt jetzt noch was? Nee, eigentlich ja, nicht.
Nein, ja, 4 gut. Partien, ja. Alle um 21 Uhr kann man wieder nur eine gucken. Naja. Und natürlich geht es für die Hertha weiter in diesem Spiel. Das soll es noch lange nicht gewesen sein. Das weggeklickt wieder. Es geht weiter mit Folgen. Oh,
ja.
Oh.
Hm. Ja, wenn Sie sich fragen, was hier gerade passiert, Henning Schneider wurschtelt auf seiner
Scheiternde App Technik.
Rum.
Es geht weiter mit einem Heimspiel. Wir empfangen Borussia Mönchengladbach.
Ach du.
Am kommenden Samstag, 15:30 Uhr. Ja. Dann haben wir am 18. April, das ist dann der Sonntag, wieder 18 Uhr, beschließen wir wieder den Spieltag. Und dann kommen die Spiele, wo das Fleisch dranhängt. Dann sind wir nämlich zu Gast in Mainz. Dann.
Das war jetzt schon wieder so ein Teaser. Da kommen jetzt die Spiele, wo Fleisch dranhängt. Da kommt einfach. Spielen wir in Mainz.
Punkt. Ich meine, also kommen jetzt einfach noch.
Ja, dann kommen diese ganzen gegen Bielefeld, Mainz und so.
Genau.
Und, ja.
Also kommt Mainz, danach Heimspiel gegen Freiburg, dann geht's nach Gelsenkirchen, auf Schalke. Dann kommt Bielefeld, dann kommt Köln und dann nach Hoffenheim am allerletzten Spieltag.
Ja, okay. Jetzt haben wir den Rest der Saison schon hier durchgesprochen. Sehr gut.
Ja, so viel sind's ja auch nicht mehr.
Nee. Aber ja, also auf jeden Fall, jetzt kommt hier Pardada zum Interview, da hören wir vielleicht mal ganz kurz rein,
ja,
was der Mann zur Punkteteilung sagt.
Ob denn das 1-1 recht gewesen ist, wird er gefragt. Das ist ja schon ein bisschen hart.
Wir nehmen mit, was wir hier bekommen. Wollten wir genauso anfangen, sagt er. Ja. Ich fand auch, das war ein guter Start von Hertha durchaus. Also die waren beide drinnen, beide auch kämpferisch. Union mit einem, klar, mit den Vorteilen, den Chancen, aber Hertha durchaus ja auch gewillt, den Kampf anzunehmen.
Ja. Er ist ja quasi auch unsere Meinung. Die erste Halbzeit war top, die zweite flop.
Ja.
Wenn ist der Punkt dann auch in Ordnung irgendwie.
Finde ich auch. Also da muss man jetzt auch nicht lange drum reden. Also. Und dann, ja. Einfach jetzt mal nächstes Spiel wieder angehen. Gegen Gladbach, finde ich, wird auch schwierig, weil die haben jetzt sich ein bisschen stabilisiert. Gegen Gladbach ist immer eklig.
Ja.
Sahen wir jetzt auch nie so wirklich gut aus die letzten Spiele, obwohl ich mich auch an ein sehr gutes Spiel erinnere. Also, aber jetzt in der Situation, wir haben Druck, Gladbach, klar, irgendwie auch, aber kann vielleicht ein bisschen befreiter aufspielen. Das wird nicht so super easy auf jeden Fall. Ich meine, kein Spiel ist super easy, aber gefühlt ist das jetzt auch nochmal so ein Spiel, ja.
Also ich sag mal, wenn man Mainz, Schalke, Bielefeld und Köln gewinnt,
ja,
ist ja alles safe.
Ja, und das musst du erstmal gewinnen.
Ja. Also. Aber dann ist egal, was man gegen Hoffenheim und Freiburg macht. Ja. Freiburg und Gladbach.
Ja.
Aber
das ist aber alles, das ist die Gefahr, ja, sich auf dieses Spiel zu fokussieren und ja, dann halt, ne, da dann auch noch zu verlieren. Deswegen, also sollte man vielleicht in Gladbach auch noch einen Punkt mitnehmen zur Sicherheit.
Ja,
mindestens.
Ja, alle Punkte, die da liegen, nimmt man natürlich auch.
Ja, klar, gerne. Ja, während Padada hier noch weiter seinen Senf zum Spiel hinzugibt, haben wir unsere Tube schon ausgequetscht und verlassen diese Folge jetzt, würde ich sagen, und lassen euch in den Ostermontag wahrscheinlich, da werdet ihr diese Folge ja hören. Es sei denn, ihr schaltet noch ganz spät am Sonntag ein, aber ich denke eher, dass ihr das am Montag genießen wird. Da ist ja noch frei, da kann man noch mal ein bisschen den Spieltag Revue passieren lassen mit uns zusammen. Ja.
Aber lieben Gruß an alle, die das Sonntagabend noch hören, die ganz...
die Nachtschwärmer.
Ja, die frühen Vögel, was die Online-Stellung angeht, aber die späten Würmer, die das hier, die zweiten Mäuse, die hier spätabends noch den Podcast einschalten, zum Zähneputzen vielleicht oder zum After-Hour-Workout.
Es gab früher mal irgendwie, ich glaube, was ging, welcher Radio denn das war, gab es immer die Nightline. Und wenn du so ganz spät im Auto gefahren bist oder so, dann lief das immer. Das war so ganz beruhigend. Ich glaube, NDR 2 war das sogar auch. Und dann war da so ganz, teilweise auch so Jazz, ein bisschen Lounge-Musik auch und so. Also so, und ich glaube, Peter Urban hat das moderiert. Legende ja auch, der auch mal den Grand Prix am Mikrofon begleitet.
Stimmt, ja.
Und der dann immer auch so neue Musik da vorgestellt hat teilweise. Aber sehr ruhig, alles sehr smooth und so. Und so ein bisschen so könnte man das sich heute Abend dann auch vielleicht einrichten, wenn man das da sich noch anhört, die 68. Doppelspitze-Folge. Leon Ginzel und Henning Schneider sagen Tschüss.
Wir danken sehr fürs Zuhören, für die
richtig,
Aufmerksamkeit und freuen uns auf die Tennis-League-Woche und auf die nächste Woche mit Bundesliga, wo wir wieder senden werden und ihr wieder einschalten werdet und dann sind wir wieder alle da.
So sieht's aus. Bis dann. Ciao.
Macht's gut.